Marcel, vor circa, weiß ich nicht, 1,5, 2 Jahren kam mein Freund Andro, der hinter der Kamera sitzt, zu mir und irgendwie aus dem Gespräch heraus hat er gesagt, er betreut einen Tatortreiniger. Und dann war ich so kurz mal so, aha, Tatortreiniger. Ich kenne das so aus dem TV, gab da so sogar Serien irgendwie zu solchen Themen. Aber live oder grundsätzlich habe ich mich nie mit dem Thema beschäftigt. Und da der Tod ja zum Leben dazugehört und auch mir oftmals begegnet ist mit Menschen, die ich schon verloren habe in meinem Leben um mich herum, kam für mich irgendwann der Punkt, wo ich mit Andro gesprochen habe und gesagt habe, hey, wie interessant wäre es mal, dich hier zu sitzen, also hier sitzen zu haben, dass wir über das Thema sprechen, was du so alles erlebt hast in deinem Leben, was das aus dir gemacht hat. Und da eingangs mal die Frage, weil ich mir überlegt habe, wie starte ich mit dir? Was hat dich der Tod über das Leben gelehrt?
Da könnte ich jetzt einen stundenlangen Vortrag drüber halten, aber ich mache es mal ganz knapp. Ich versuche immer wieder, gerade heute nach 30 Jahren Selbstständigkeit, ich habe Kinder, 32 Jahre ist der Älteste und der Kleinste ist heute 9 geworden. Ich versuche immer wieder, mich auf die Sachen im Leben zu fokussieren, die wirklich Wert haben. Und weißt du, wenn man fleißig ist, wenn man viel arbeitet, dann hat man vielleicht auch ein Bestreben nach Sicherheit, baut sich etwas auf. Jeder hat sein eigenes Lebensmodell dazu. Für mich war immer klar, 20 bis 30 Vollgas geben, viel Geld verdienen, möglichst viel arbeiten dafür und Attacke los geht's, um Sicherheit zu bekommen, weil ich mit einem schwierigen Start im Leben, 16 zu Hause ausgezogen, ja nicht die Idealvoraussetzungen dafür geschaffen habe, was danach alles kam, nämlich früh Vater werden und alles das, was ich als Lebensfilm geschrieben habe. Und heute weiß ich, was mich der Tod über das Leben lehrt. Ich schreibe kein Dankbarkeitstagebuch. Also sowas kann man coachen. Das funktioniert auch bei manchen Menschen, bei mir nicht. Aber wenn ich manchmal aus Leichenfundorten rausgehe und die Geschichte des Lebens vor dem Tod da rauslese, weil wir ganz tief in die Materie eintauchen, in diesen Lebensfilm eintauchen, nämlich in dem Augenblick, wo wir das wegräumen, guckst ja in jede Schublade rein. Kannst jedes Dokument einsehen. Siehst die sexuellen Fantasien im Schlafzimmer in der Schublade. Du siehst das, was er gegessen hat, wie die Bilder an der Wand sein soziales Umfeld vielleicht mal ausgesehen haben könnten. Dann klebt derjenige aber völlig verwest auf dem Bodenbelag mit einer Liegedauer von 9 Monaten. Und du fragst dich, wo sind denn die Menschen jetzt alle? Und reflektiere das dann auf mein eigenes Leben wieder und frag mich dann manchmal, okay, was sind denn die Menschen, die mich gerade im Moment zum Beispiel begleiten oder die ich begleiten darf und wie wichtig ist mir das? Also ich zum Beispiel durfte dich ja über Social Media kennenlernen, wusste unser gemeinsamer Freund, der Andro, mit dem wir haben wir jetzt gerade heute auch auf der Herfahrt zu dir festgestellt, mit dem sind wir seit 20 Jahren begleitet er mich als Freund, angefangen hat das als Angestellter, später als Geschäftspartner und es hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt. Eine schätzenswerte. Und immer dann, wenn ich mal so ein bisschen die Leute drumherum nicht mehr ertragen kann, weil du viel Müll ja auch teilweise zugemutet bekommst, über Social Media bis hin zu den Medien und so weiter, dann rufe ich einen Andro an und sage, Mensch, Andro, schön, endlich mal wieder normale Leute zu hören. Und das kriege ich durch den Tod beigebracht, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man da sich, glaube ich, immer mal wieder sortieren sollte.
Jetzt hast du gesagt, du bist schon mit 16 von zu Hause ausgezogen und hast so, glaube ich, einen steinigen Weg erstmal gewählt.
Ja.
Warum bist du so früh raus aus dem Haushalt von daheim?
Ja, weil ich ein Spinner war. Weißt du, so, ich wollte die Welt erobern und ich sag's mal so, ganz am Anfang bin ein bisschen im Problemviertel aufgewachsen, bei Frankfurt am Main, Schwalbach am Taunus, zu der Zeit damals nicht einer, die kriminellste Stadt Deutschlands im Vergleich zur Einwohnerzahl. Es war so ein Sozialprojekt zwischen Arm und Reich. Und ich habe leider im armen Teil gewohnt. Und mein Vater selber war zu dem Zeitpunkt ein fleißiger Mann, aber kaum anwesend. Meine Mutter sehr bemüht. Ich bin größtenteils bei meiner Oma aufgewachsen. Und so haben sich dann gewisse Dinge ergeben. Also ich war zum Beispiel am Anfang immer klein und zierlich. Und
Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen.
ja, es hat sich Gott sei Dank anders entwickelt. Aber es war auch dann wirklich so, dass das in so einem Umfeld auch echt schwierig sein kann. Ne? Dann bist du halt Opfer. Und aus dem Opferstatus heraus habe ich dann wiederum festgestellt und auch so ein bisschen geprägt durch meinen Vater, der immer gesagt hat, du musst einfach fleißig sein, dann kannst du im Leben auch was auf die Beine stellen. Und habe dann so gemerkt, okay, wenn ich fleißig im Sport bin, kann ich mich vielleicht irgendwann wehren. Aus der Tatsache heraus habe ich dann aber auch angefangen zu jobben und zu arbeiten, was ja alles erstmal positiv war, aber irgendwie wahrscheinlich immer nach dem Schrei von Anerkennung. Ich will jetzt hier keine psychologische Aufarbeitung meiner persönlichen Kindheit in deinem Podcast machen, aber das war so der Werdegang. Und dann mit 16 gab es so einen Break, da hat sich erstmal für mich so ein richtiges Loch ergeben. Weiß nicht, hat ja jeder vielleicht mal im Leben schon erlebt.
Kann ich nachvollziehen. Ich hatte mit 17 mein erstes Loch, wo es dann bei mir losging, so mit Panik, ja. Angst und Depression. Also genau. Relativ früh auch schon.
Also abgestürzt und dann habe ich mich mit Freunden, mit meinem damaligen Inner Circle, eben auf eine spannende Reise begeben. Alle Revolutionäre und alle raus und der eine beim anderen gewohnt und so weiter und zu Hause ausgezogen. Ja, ich hatte da noch mein Namensschild und mein Zimmer hat meine Mutter auch immer in der Hoffnung dessen, ich kehre zurück. Aufrechterhalten, meine Eltern sich viel Sorgen gemacht, aber das war schon ein echt steiniger Weg. Ist dann auch mit anderen Komplikationen in Verbindung gewesen. Das würde hier mindestens 3 Podcast-Folgen füllen, deshalb erspare ich uns das allen. Aber Fakt ist, ich musste dafür damals schon einen sehr hohen Preis bezahlen. Einen sehr, sehr hohen Preis. Heute rückwirkend betrachtet, wiederum trotz alledem, ein Geschenk. Also weißt du, manchmal bezahlt man ja etwas, was einem viel zu teuer vorkommt, über Jahre hinweg mit der Erkenntnis, dass das, was wertschöpfend daraus mitgenommen werden kann, eigentlich viel, viel mehr wert war wie der Pain und der Schmerz, den man da zu dem Zeitpunkt ertragen musste.
Hast du deiner Mama den Wunsch erfüllt und bist wieder zurückgekommen irgendwann?
Nein, also das gab's nicht mehr. Ich habe dann auch ziemlich früh geheiratet. Ich bin bei meiner Frau damals mit der zusammengezogen, bin ja dann auch früh Vater geworden. Und irgendwann gab's dann eben die Probleme, dass alles das, was ich mir vom Leben gewünscht habe, mit Kind und einer Frau, ja noch viel schwerer für mich zu realisieren waren. Ja, ich wollte natürlich auch gut leben. Ich hatte in der Zeit, wo ich mit 16 zu Hause rausgegangen bin, wirklich auch Phasen, da wusste ich nicht, was ich essen soll. Ich wollte auch nicht betteln, ich wollte auch nichts vom Amt, das habe ich auch nie gemacht. Und da zu überleben ist fast, ich sag jetzt mal so, wirklich in der Pseudoromantik, ja, da machst du so einen Tagelöhnerjob, das gab's dann auch mal. Das war immer ein scheiß Hin- und Hergehangel. Deshalb kenne ich auch wirklich das Gefühl von Hunger. Also ich weiß, was es heißt.
Hungrig zu sein.
Hungrig zu sein. Mhm. Wenn du nichts zu fressen hast, Dörrfleisch, ein paar harte Linsen, die habe ich dann eingekocht, irgendwo ein paar Karotten, dann gab es so eine ganz dünne, fledrige Linsensuppe. Kann ich mich daran erinnern, das war so wirklich ein Nahrungsmittel meiner Wahl, weil es irgendwie gesättigt hat und irgendwie in mein Konzept der Ernährung für mich zumindest geschmacklich gepasst hat. Und zwar billig.
Wann kam dann der Moment, wo du jobtechnisch das erste Mal so ein bisschen gefestigter warst und eben nicht so links, rechts, oben, unten gucken musstest, was du machst, um irgendwie an Kohle ranzukommen?
Ja, also wie gesagt, es gab einen Preis, den musste ich bezahlen. Der Staat hat das so ein bisschen noch gefördert und unterstützt, ne? Für schwer erziehbare Jugendliche, wenn die halt Scheiße bauen, dann müssen sie vielleicht auch mal ein bisschen Urlaub machen. Und da in dieser Richtung wurde das dann in die richtigen Bahnen gelenkt. Da habe ich dann verstanden, das Leben funktioniert vielleicht anders. Und was ich zu dem Zeitpunkt mit 16 schon trotz mehr oder weniger Obdachlosigkeit, so würde ich es mal ausdrücken wollen, aber hatte, war eigentlich ein Lehrjob. Also ich habe schon auch gearbeitet, aber das hat halt hinten und vorne auch nicht gelangt. Ja, weil ich drück's mal auch da so aus, ich habe jetzt eben gesagt, hungerleidend. Es gab natürlich auch die Kumpels und so weiter. Also weißt du, mit Geld hatte ich mal gar nichts zu tun. Geld war da, um es auszugeben. Zu dem Zeitpunkt noch nichts in der Richtung vielleicht begriffen, wie es dann später sich zumindest entwickelt hat.
Und was war so der erste fixe Job, den du so hast?
Ach genau. Also erste fixe Job war dann nach oder während der Lehre, habe ich direkt einen Abschluss gefunden, habe mich direkt selbstständig gemacht. Direkt in die Selbstständigkeit rein.
Zeitpunkt.
Da war ich 18, Übergang 19. Das war ziemlich spannend, weil ich habe ja Karosseriebauer und Kfz-Mechaniker gelernt und in der Zeit auch schon immer begriffen, okay, irgendwie schachern ist wahrscheinlich der beste Weg, um aus dieser Misere, dieser finanziellen Probleme rauszukommen, und habe 2, 3 Kunden gehabt, die mich auch gemocht haben. Da bist du so als Lehrling schon mit denen in Erstkontakt gekommen, wenn du das Auto vielleicht mal rausbewegt hast oder hast denen noch die Winterreifen in den Kofferraum gepackt oder. Dann haben die dir ein kleines Trinkgeld gegeben. Und diese Erstkontakte, die haben dazu geführt, dass die mir später ihr Auto verkauft haben.
Ach, praktisch.
Die haben da ein neues gekauft. Ich habe das dann mit meinem damaligen Chef abgesprochen. Hat gesagt, ja gut, die alte Gurke kannst du von mir aus haben. Die stellen wir uns gar nicht erst auf dem Hof. Und ich habe dann mich gefreut, habe mit denen einen Preis ausgehandelt. Und so gab es so die ersten Schacher.
Indirekt in den Autohandel mehr oder weniger eingestiegen.
Genau, Autohandel. Und dann durch den Karosseriebau erste Unfallschäden. Habe ich mir dann überlegt, weil du hast ja gerade gefragt, was war der erste greifbare Job? Die Selbstständigkeit war das. Ich habe mich dann selbstständig gemacht mit dem Abschleppdienst. Erst mit dem Anhänger, so eine uralte Gurke, da war ständig der Reifen im Arsch und die Auflaufbremse kaputt, und hast du nicht gesehen. Und dann hat's später so ein bisschen, ich habe auch gut gewirtschaftet, ich habe verstanden, ich will nie wieder Hunger haben, ich will nie wieder am Monatsmitte keine Kohle mehr auf dem Konto haben, selbst wenn du Geld verdienst. Und dann war der Werdegang eigentlich ziemlich einfach, weil ich einfach wusste, okay, es gibt kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und wenn du das im Griff hast, dann kommst du auch mit weniger klar. Und so hat sich das dann Step by Step aufgebaut. Ich einen Abschleppwagen gekauft und bin damit gestartet. Autohandel und Autos abschleppen.
Ist Existenzangst heute immer noch ein Treiber für dich?
Immer. Also,
dass du sagst, so, dass es immer irgendwo im Nacken da ist, so dieses Gefühl von damals. Warum frage ich dich das? Bei mir ist es so, ich habe für mich irgendwann festgestellt, egal wie erfolgreich ich bin, ich habe immer noch so dieses Gefühl von damals, von nichts zu haben, was du angesprochen hast, so von nichts zu kommen, nichts zu bekommen von zu Hause, außer Schulden. Und auch dein Umfeld ist finanziell nicht gerade das Klügste. Und irgendwie aus diesem Sumpf herauszukommen und dann was zu erschaffen, für mich ist es heute noch so, mich verfolgen nach wie vor diese Existenzängste. Jetzt wäre die Frage an dich gewesen, ob das bei dir genauso ist.
Ja. Kann ich 1:1 so bestätigen? Und ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, dass es unterschiedliche Stufen gibt. Also ich kenne Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die sind sogenannte Privatiers. Das heißt, das Geld arbeitet für die. Das ist nicht mein Geschäftsmodell, nicht mein Geschäftsprinzip. Ich muss für Geld noch arbeiten. Warum? Weil ich immer wieder eine neue Sicherheitsstufe aufbaue, immer wieder noch einen neuen Fallschirm zusammennähen möchte und dafür Puzzleteile braucht, die eben erwirtschaftet werden müssen. Und genau das ist das, was es, glaube ich, ausmacht. Wenn du immer noch aktiv, und das müssen ja nun mal die meisten Menschen auf dieser Welt, mit dem, was sie können, wissen, was sie handwerklich drauf haben oder wie auch immer, ja, mit ihrer Dienstleistung, mit ihrer Expertise, wenn sie damit Geld verdienen, dann wirst du immer eine Phase haben, wo du sagst, Mensch, boah, was ist jetzt, wenn das und das wegbricht? Oder es entwickelt sich vielleicht auch so eine, in so eine Richtung, Markt verändert sich.
Ja. Was auch spannend ist, glaube ich, da kannst du mir zustimmen, ist, mit den Jahren, wenn du erfolgreicher wirst, auch monetär, entwickelt sich ja immer dein Lebensstandard auch ein Stück weit weiter. Ja. Das heißt, du hast ja nicht mehr das Problem, dass du dir irgendwelche Linsen zusammenschustern musst mit irgendwelchem Fleisch, keine Ahnung, sondern du sitzt jetzt heute zum Beispiel hier und hast jetzt eine Rolex im Handgelenk und hast dir vielleicht irgendwie einen Lebensstandard, du lebst schöner, das Umfeld ist schöner, du bist jetzt nicht mehr in dem größten Problemviertel Deutschlands, in Frankfurt, sondern bist vielleicht in einem anderen Viertel, in einem anderen Stadtteil um Frankfurt herum, was schöner ist. Du hast dir einen Lebensstandard aufgebaut und ich glaube, auch da schwingt auch immer so ein bisschen die Angst mit, weil du gehst ja immer Step by Step weiter höher und nicht zurück. Und allein, glaube ich, so der Gedanke so, boah, ich müsste mich jetzt da wieder einschränken, keine Ahnung, ist da irgendwie auch so ein bisschen was, wo du mitschwingst, wo du sagst, so, eigentlich gefällt mir das Leben jetzt, was ich mir so aufgebaut habe.
Absolut. Also es ist immer die Frage, was hast du, das steigert sich ja eben auch, was hast du zu verlieren?
Ja.
Was hast du zu verlieren? Dass jeder, glaube ich, von uns, wenn er müsste, im Standard wieder runterschrauben kann, das wird am Ende vom Tag, wenn du es musst, sowieso jeder erkennen. Das ist klar. Die Frage ist aber eben, was hast du im Kopf in den ganzen Jahren als Lebensfilm geschrieben? Den hast du ja selbstbestimmt geschrieben. Was durftest du erleben? Und dann eben da in so eine Krise zu kommen, ist extrem schwierig. Du glaubst nicht, das glaube ich, kannst du bestimmt gut nachvollziehen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie viele Tage in deinem Leben hast du als Unternehmer nicht geschlafen, wo der Schlaf echt wichtig gewesen wäre, weil du gerade in der schwierigen Phase bist. Ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit wird das bei dir ausmachen? Hast du mal drüber Gedanken gemacht?
Sehr, sehr viel Lebenszeit. Also, ja. Es, also die Phase als Unternehmer, Das Problem ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, wenn du auf den sozialen Medien präsent bist, ob das jetzt ich bin oder du bist ja auf Social Media auch präsent oder viele andere Gäste, die hier waren, dann glauben die Menschen, das, was sie dort sehen, diese Momentaufnahme, das ist dein Leben, das ist dein Alltag. Aber die Wahrheit ist, dass es nicht mal 1% davon ausmacht. Ja? Die Wahrheit ist eher, dass es öftermals ungemütlich ist als gemütlich und du Entscheidungen auch treffen musst, die nicht gemütlich sind, die auch ungemütlich sein können. Und den Preis sind, glaube ich, auch die meisten Menschen nicht bereit dafür zu zahlen. Also sie würden gern zum Beispiel wahrscheinlich dein Leben führen, mein Leben führen oder das Leben von anderen erfolgreichen Menschen, aber halt natürlich nicht die Kehrseite mitnehmen, sondern immer nur die Sonnenseite. Die Regenseite möchte keiner haben. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Und die Frage ist nur, wie resilient bist du? Und ich glaube, Resilienz ist bei dir im Daily Business, bei dem, was du tust, sowieso ganz oben, Dinge auszuhalten, Dinge zu sehen, mitzunehmen. Aber es sind sehr viele schlaflose Nächte gewesen. Ja, sehr, krass, sehr viele. Ne? Ich rede nicht darüber, ich bin grundsätzlich ein Typ. Ich habe für mich gelernt, irgendwann im Leben alles mit mir selbst auszumachen, weil ich so mir immer selbst der Nächste war. Jetzt im Alter versuche ich so, also auch hier mein Freund, der hinter der Kamera sitzt, der sagt auch immer so, rede mit mir, wenn irgendwas ist. Ja, ich weiß, du machst immer alles gerne mit dir selber aus und du redest nicht darüber, aber merke ich schon so, dass ich so versuche, so ein bisschen loszulassen. Aber sehr, sehr viele schlaflose Nächte. Ja. Aber ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, oh, das Leben ist so scheiße und ich habe so viele, ich habe mich ja dafür entschieden. Also was ist die Alternative? Ich bin irgendwo angestellt und lass mir jeden Tag von einem Chef auf den Kopf kacken, auf den ich keinen Bock habe, auf einen Job, auf den ich keinen Bock habe, dann nehme ich lieber die Seite mit im Leben.
Absolut. Und das ist ja auch so spannend dabei, dass ja jeder einen anderen Umgang damit pflegt. Ne? Also jeder hat ja mit seinen Problemen, zum Beispiel mit Menschen reden, eine Option. Ich glaube aber auch, dass es so eine Last des Unternehmers ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Grad, ab einer gewissen Erfolgsgeschichte, die man ja selber schreibt, dass man meint, man müsste das mit sich selber ausmachen. Man muss stark sein, man ist ja da, wo man ist, weil man genau eben vielleicht auch viel Resilienz in Bereichen von Herausforderungen und Problemen sich selber bewiesen hat. Es geht gar nicht um das Außen, wie das sich außen darstellt. Das ist auch so eine Sache, auch ganz spannend. Habe ich zum Beispiel auch für mich gelernt. Ich habe so einen Unternehmer gehabt, Tatortreinigung, Multimillionen schwer. Und jetzt gerade für, jetzt nehmen wir Luxusgüter wie Uhren und so weiter, alles das, was Menschen als gutes Leben bezeichnen, ist ja auch noch immer so ganz spannend, wie ist das wirklich, in welcher Relation ist das zu sehen? Ich mag die Marke, ich mag die Historie, deshalb trage ich das. Und ich kann es zu dem Zeitpunkt, es ist bezahlt, tragen, weil ich es mir gewünscht habe. Ja? Aber ist das jetzt wirklich relevant? Wenn ich manchmal so überlege, und da nochmal, welche Wichtigkeit geben wir Sachen? Habe ich bei dem wiederum, bei diesem Tatort gelernt, der hatte alles. Und am Ende hat er nichts. Weil das, was wirklich wichtig ist, ist ja nun mal das im Hier und Jetzt sein, das Leben als solches, bewusst auch zu leben. Also jetzt zum Beispiel, wir fahren hierher. Ich habe mich total auf den Podcast gefreut. Warum? Für mich, ich wollte dich kennenlernen, habe daran Interesse gehabt, dass wir jetzt noch gemeinsam für die Community da was machen, total schön. Das fand ich spannend daran, weil diese Zeit, die ist einmalig. Den Podcast, den kann man in Dauerschleife wiederholen, aber wir sind jetzt ja gerade real time, gucken uns Auge in Auge, sind uns nah. Und ich glaube, wenn man diese Begegnungen zum Beispiel mal mehr fokussiert, der hatte alles und hat sein Leben als völlig unwichtig gesehen. Ihm wurde das, was er hatte, geschenkt durch Erbe. Und hat sich nie als wichtig genommen, hat sich auch nie als resilient im Leben wahrgenommen und hat dann irgendwann festgestellt, dass er so nicht weiterleben möchte. Hat das beendet, Frauenkind gehabt und ein für die Außenstehenden perfektes Leben. Da habe ich mir so gefragt, Mensch, also was bringt mir das jetzt in dem Fall? Ich konnte es erstmal gar nicht verstehen. Ich hab nach einem Why gesucht. Weißt
also
du,
er hat sich selber das Leben genommen?
Ja. So, da ist so ein Thema, weißt du, dass man, das ist mir zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Du hast das Thema Resilienz angesprochen, finde ich total spannend, weil gerade in der heutigen Zeit, wo wir so eine unfassbare Reizüberflutung haben, zu jeder Zeit kannst du alles das konsumieren, was du möchtest. Gab es das schon immer? Nein. War das besser oder schlechter? Das will ich gar nicht bewerten. Ich weiß nur, wir müssen mit dem, was heute ist, umgehen und vielleicht auch den Umgang nochmal neu hinterfragen, immer wieder aufs Neue, weil es ja jeden Tag aufs Neue auch neue Möglichkeiten gibt. Und nochmal dieses für mich Resilienzthema. Ich habe das dann von seiner Frau erfahren. Der ist mit seinem Problem nicht mehr klargekommen. Der war so reizüberflutet mit allem, dass er irgendwann gesagt hat, mein Leben ist einfach scheiße. Für Außenstehende, wie gesagt, das perfekte Leben. Der konnte sich alles das, was er machen wollte, finanziell leisten. Und jetzt, wenn ich heute sagen würde, Tommy, Mensch, was wäre denn, was würdest du morgen anders machen, wenn du 100 Millionen, 120 Millionen im Euro-Jackpot gewinnen würdest? Was würde sich in deinem Leben verändern?
Gar nichts. Also im Prinzip nichts. Früher hätte ich anders drauf reagiert, vor einigen Jahren noch. Heute, die letzten 5 Jahre, durfte ich auch sehr viel Begegnung mit viel Geld machen.
Ja.
Hab so das ein oder andere mitgenommen für mich und hab dann unterschiedliche Feststellungen machen dürfen. Im Sinne von, was passiert eigentlich in mir drin, wenn ich jetzt eine neue Uhr kaufe, ein neues Auto besitze, die 50. Paar neue Schuhe, die 80. Reise, die ich tätige. Was passiert mit mir? Was erlebe ich in dem Moment? Wie lange hält dieser Moment an und was gibt mir das? Im Prinzip ist es ein kurzer Glücksmoment, der dann aber auch genauso schnell wieder verfliegt, weil ob ich jetzt morgen eine 100-Euro-Uhr am Handgelenk habe oder eine 40.000 Euro am Handgelenk, die Uhrzeit bleibt dieselbe. Das Auto, das 180.000 Euro Auto fährt mich genauso von A nach B wie das 50.000 Euro Auto. Vielleicht ein bisschen komfortabler mit Massagesitzen oder so, aber und gerade auch so die letzten Monate, verstärkt so die letzten 15 Monate und auch die Immo-Tommy-Reise hat mir sehr, sehr viel gezeigt, auch sehr, sehr viel den Spiegel vorgehalten. Ja, was dachte ich eigentlich immer so, was ist mein Lebensinhalt, was macht mich glücklich? Und dann habe ich festgestellt, das ist alles Bullshit, Alter, das macht mich gar nicht. Weil wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und mich reflektiere und ich habe ja auch so meine psychischen Themen gehabt, habe ich ja eingangs erwähnt, dann macht mich das gar nicht glücklich. Was macht mich glücklich? Mich machen Begegnungen glücklich. Mich machen gute Gespräche glücklich. Mich machen meine Kinder glücklich. Mich macht es glücklich, witzigerweise, andere Menschen glücklich zu machen. Habe ich festgestellt, zum Beispiel, ich schenke lieber, als dass ich Geschenke annehme. Also mir macht es zum Beispiel mehr Spaß, meinen Kindern was zu kaufen, als mir selbst. Weil ich dann sehe, so, hey, die freuen sich dann über dies oder das oder irgendjemand anderen eine Freude zu machen. Irgendwann im Leben hat sich das so gedreht. Das ist ganz witzig. Ich war jetzt vor 3-4 Wochen in Dubai, geschäftlich. Und da kam dann in diese Woche so, hey, so viele Leute so, hey, wie ist Dubai für dich? Was erwägst du, dahin zu ziehen? Und ist das nicht krass? Ist das nicht dies? Ist das nicht das? Soll ich dir, also ich war jetzt das 4. Mal in Dubai. Ich sehe Dubai gar nicht mehr. Also dieses Burj Khalifa und den ganzen Kram. Ich habe mein Zeug durchgezogen. Ich habe da 4 Podcasts aufgenommen. Ich war da Redner bei einem Event und habe so trainiert jeden Tag, habe so mein Ding durchgezogen, wie hier. Als ob ich gar nicht in Dubai bin, sondern in Stuttgart. Und das will ich damit sagen, so, ich bin nicht mehr gehypt von irgendwelchen ganz tollen Orten, die so super toll sind oder von irgendwelchen Gegenständen oder keine Ahnung. Ich bin eher angetan von schönen Momenten, die ich erleben darf, weil deswegen war es auch interessant für mich, dich einzuladen heute. Ich habe die letzten Jahre auch so viel Begegnungen mit dem Tod machen dürfen. Junge Menschen in meinem Umfeld, die an Krebs gestorben sind, die einen Autounfall hatten, die sich selber das Leben genommen haben. Das hat mir dann auch so gezeigt, so, hey, guck mal, ich kann morgen tot sein. Weiß ich das? Weiß ich nicht. Ich kann morgen auch gar nicht aufstehen. Worauf will ich zurückblicken im Leben? Was will ich erlebt haben? Auch Ängste, die mich begleiten. Ich bin ja ein Mensch, der hat sehr viele Ängste, so Sicherheit, hier, bla, dort, hier, dies, das. Kontrolle, ich bin voll der Kontrollfreak. Ich versuche immer alles zu kontrollieren, loszulassen und dem nicht so viel Raum zu geben.
Da stehst du an einem wirklich schönen Punkt im Leben, weil ich kann das vom Herzen her, habe ich genau deine Worte eben aufgesaugt, hätte ich sofort spiegeln können. Weißt du, für viele Menschen ist das unvorstellbar und dann heißt es, ja, paar Euro erarbeitet und so weiter, 120 Millionen, das war ja die Ausgangsfrage, da verändert sich doch alles im Leben. Finanzielle Sicherheit ist total schön, ist auch wichtig, wir brauchen Sicherheit. Aber stell dir vor, was du dir für im Sicherheitsaspekt zum Beispiel nicht kaufen kannst. wenn hier morgen ein Krieg losbrechen würde. Krasses Thema. Wir haben ihn ja mehr oder weniger hier in Europa vor der Tür.
Vor der Haustür quasi.
Und da muss man sich immer überlegen, dass, wie gesagt, wenn man das mal so in der Reflexion hat und gerade mit dem täglichen Tod vor Augen, jede Sekunde kann die letzte sein, dann ist wirklich immer wieder nahbar, das, was wir manchmal als Wichtigkeit ansehen, 120 Millionen würde alles verändern, dass es gar nicht so relevant ist. Nochmal, Sicherheit ist schön, Dinge, die einem Spaß und Freude machen, wenn man sich die leisten kann, ist das auch schön, wenn man in irgendetwas, einer Markenbotschaft etwas wiederfindet. Schade finde ich es immer, wenn man sich ausschließlich damit selber einen Wert gibt. Das ist so eine Sache, da muss ich wirklich immer sagen, auch das ist ja gerade so dieses Influencer-Thema-Geschäft, wer am meisten Uga-Uga auf dem Busch trommelt, der hat oftmals auch die höchsten Reichweiten. Und oder aber, wenn überhaupt, manchmal suchten auch alle nur da den Fehler, alles fake, alles dies, alles das. Ganz ehrlich, die Menschen haben ja dafür etwas in der Regel geleistet, machen das Ganze öffentlich, dann sei es ihnen doch gegönnt. Wir sind auch nicht mehr in so einer Gönnergesellschaft, finde ich. Boah. Wir sind nur noch in so einer Gesellschaft, die sehr viel über den Tellerrand schaut, über den eigenen. Was ist denn beim anderen gerade dort, was ich gerne hätte? Schwierig geworden, finde ich.
Ja, wir leben in einem falschen Ansatz. Also vor allem in Deutschland leben wir in einem komplett falschen Ansatz. Warum? Weil wir so linksorientiert sind, dass es wirklich geistesgestört ist. Ich sag's immer wieder, wir sind links oder rechts. Die Mitte gibt's gar nicht mehr. Mhm. Und vor allem sehr links. Und ich sehe es auch immer wieder, wenn du dir was gönnst. Ja? Wenn du sagst, keine Ahnung, ich arbeite ja wie ein Gaul. Du siehst ja nicht, dass ich vielleicht 16 Stunden am Tag acker. Ja, dann hole ich mir halt mal was Schönes. Mhm. Ja, ich will mich ja selber belohnen irgendwo dafür. Und dann siehst du das irgendwie dann, wenn es in der Öffentlichkeit irgendwie breitgetreten wird oder keine Ahnung, oder man kriegt es halt beiläufig mit, wie die Leute drauf reagieren. Ja, hier, der hat dies gemacht, bla, und bestimmt das und direkt negative Schwingungen oder wo ich sag so, warum? Was habe ich davon, dir jetzt zum Beispiel deine Uhr madig zu reden? Was juckt es mich, deine Uhr? Macht es dir Freude? Geil, freu dich. Ja. Ich freue mich auch für dich. Will ich so eine Uhr haben, dann stelle ich mir die Frage, was muss ich machen, um mir sowas leisten zu können?
Ganz genau.
Welchen Weg muss ich gehen? Was muss ich tun? Komplett falscher Ansatz. Komplett falscher Ansatz. Das Problem bei so Sachen ist, eigentlich haben sie kein Problem mit dir, sie haben ein Problem mit sich selbst.
Ja, klar.
So, ich projiziere mein Problem auf dich, weil es ja viel einfacher ist, wäre ja schwierig, vor der eigenen Haustür zu kehren. Also kehre ich lieber vor deiner.
Ja.
Ist ja so, ne? On vogue bei uns hier in unserer Gesellschaft. Aber da gehen wir schon wieder in eine Richtung. Aber das ist das Grundsatzproblem. Ja, das ist das Grundsatzproblem, wo ich sage so, hey, frag dich doch lieber und nimm doch diesen Mensch irgendwo ein Stück weit als Inspiration für dich, ja. Zu sagen so, hey, welchen Weg hat ich würde jetzt Gespräch mit dir suchen. Ich würde sagen so, hey, geiler Typ, wenn du jetzt auf einem Event bist, wo du einen Vortrag erhalten hast, ich sehe irgendwas, keine Ahnung, ich finde deine Schuhe geil oder irgendwie, weil du so knallgelb sind oder dein Auftreten. Heute Morgen bist du reingekommen, ich habe dir erstmal direkt gesagt, ey, du bist ja voll die krasse Erscheinung, ja. Ich habe auch kein Problem, Komplimente zu machen. Hm. Ernst gemeinte. Ja. Ist auch so ein Thema. Wir können Leuten keine Komplimente machen. Wir sind die Ersten darin, wenn es darum geht, irgendjemanden schlecht zu machen oder irgendwas Negatives zu sagen, aber wir haben nichts Positives auf den Lippen.
Und das Schlimme daran ist ja, finde ich, das ist nicht bei jedem so, aber die meisten, und das zeigt mir auch immer wieder der Tod, verschwenden damit halt unheimlich viel persönliches Erlebnis. Weißt du, weil
ja,
das kennen wir alle, geht uns irgendwie schlecht, kannst du dich auch gut reinsteigern, indem du dir immer wieder mir geht's aber auch schlecht und so weiter. Das heißt nicht, wenn man krank ist, ist man nicht krank, sondern man kann sich wirklich vom Kopf her in eine physische Ebene versetzen, die dann wirklich dem Tod nahe ist. Das geht, das schaffen wir Menschen, das wissen wir. Das gibt's auch aus der Wissenschaft heraus belegt. Der Placebo-Effekt ist ja nun mal auch nachgewiesen. Und man muss sich mal immer überlegen, wenn man mal manche Dinge anders kanalisieren würde. Ne? Also wir regen uns zum Beispiel darüber auf, dass irgendwas in unserer Gesellschaft nicht in Ordnung ist, sehen aber auch keinen Ansatz oder keinen Anlass zwangsläufig, vielleicht in kleinen Dingen mal Gesten zu zeigen, die was positiv verändern könnten. Also ich gebe dir ein Beispiel, wie oft sehen wir tagtäglich durch die Anfragen und auch die Reinigungsaufträge, dass Menschen einsam sterben. Ist das ein Gesellschaftsproblem? Ja, es gibt Tatortreiniger, mit denen bin ich vernetzt, international. Da gibt es diese Probleme gar nicht. Die gibt es da nicht. Warum? Weil das Lebensmodell dort ein anderes ist. Man achtet auf die Alten. Und es sind nicht immer die Alten, die einsam sterben, bei unseren Aufträgen. Aber das ist zum Beispiel ja einen Kundenkreis, der dann schon mal wegfallen würde, hier in Deutschland, nehmen wir das an. Ja, sind ja alle selber für sich verantwortlich. Ja, also ich habe zum Beispiel mein Lebensmodell bestand schon immer daraus, dass ich, weil ich das Thema Sicherheit angesprochen habe oder Dinge, die mir wichtig sind, ich habe ein Lebensmodell aufgegriffen, das hieß, Menschen, die mir am Herzen liegen, die sollen möglichst bei mir auch wohnen, mit mir wohnen, im gleichen Haus, natürlich in getrennten Einheiten, also jetzt nicht Oma, Opa, Mutter, Vater, alle da auf einem Haufen. Fand ich immer sehr schön. Ich habe das auch durchgezogen, wo ich es dann irgendwann erarbeitet hatte, indem ich ein Mehrparteienhaus gekauft habe, meine Oma bei mir habe einziehen lassen, bei der ich groß geworden bin. Und die Frau konnte ganz in Frieden zu Hause in ihrem engsten Kreis bei uns sterben. Und jetzt ist das so eine Sache, die, weißt du, sie hätte auch anders kommen können. Die hätte auch rausgehen können auf die Straße und der Busfahrer hat aufs Handy geguckt und hätte sie totgefahren. Ja, das jetzt mal als krasses Szenario zu schildern. Aber so war es halt nicht. Also das, was ich da für mich zumindest gesehen habe, ist dann auch zum Lebensfilm geworden. Und ich finde das wichtig, dass man sich da vielleicht mal drauf fokussiert. Was will man denn selber im Leben? Jetzt könnte man sagen, ja, wir haben so viele Probleme politischer Natur und dies und das und so weiter und so weiter. Aber trotzdem bleibt ja eins, unsere eigene Kopfbubble. Die bilden wir nun mal selber. Und wenn wir alles negativ sehen, dann wird das drumherum auch negativ sein. Das heißt nicht, dass man ständig, was weiß ich, mit dem Jamaika-Gedanke und Rastafari-Locken durch die Gegend laufen muss und die ganze Welt nur noch im Vollrausch erleben muss und alles fröhlich dadurch erscheint, sondern damit ist ganz klar gemeint, sich einfach mal ein bisschen darauf zu fokussieren, was denn wirklich zählt, was unsere Werte sind und wie wir die für uns zumindest auf unsere Gesellschaft, unsere kleine Social Media Bubble, sag ich, weil wir jetzt gerade hier für die Community das machen, nee, aber in unserem Umfeld, weißt du, so abbilden. Ich glaube, das bringt sehr viel.
Wann bist du das erste Mal in deinem Leben mit dem Tod in Berührung gekommen?
Das erste Mal tatsächlich in dem Augenblick, wo ich als Abschleppdienstwagenfahrer einen Anruf von der Versicherung bekommen habe, können Sie ein Fahrzeug abschleppen, in dem sich jemand erschossen hat mit Kopfschuss und das Fahrzeug abschleppen. Das war mein erster Kontakt mit dem Tod, vermeintlich mit dem Gedanken, auch jemanden gondolieren zu müssen.
Und du, also sprich, dass du jemanden dort hast am Ort des Geschehens,
ja,
die Witwe. Wo Angehörige sind,
die Witwe,
denen du begegnen musst und dich schon im Kopf darauf einstellen,
ja.
Da ist nicht nur die Person, die sich gerade im Auto den Kopfschuss verpasst hat, sondern gegebenenfalls irgendwie noch Eltern, Frau, Kinder, man weiß es nicht, denen du dann dein Beileid aussprechen musst. Wie hast du dich dann darauf eingestellt, als du da zu diesem Tatort hingefahren bist? Ich meine, wenn du so einen Anruf bekommst, ich gehe jetzt einfach von mir aus, mir würde es jetzt mal kalt den Rücken runterlaufen. Ich wüsste, okay, Auftrag brauche ich, Geld muss ich verdienen, aber das ist ja schon sehr speziell, vor allem wenn es das erste Mal ist.
Ich sag's mal so, es war echt, den Gedanken hatte ich nicht. Der erste Gedanke, den ich hatte, war echt, wie sieht denn das überhaupt aus? Wie sieht es aus, wenn sich jemand im Auto erschießt? Und dann ist mir aber bewusst geworden, dass ich ja gleich einem Kunden gegenübertreten muss, nämlich der Witwe, die einen geliebten Menschen verloren hat. Und am Ende kam alles anders. Ja. Also ganz quick and dirty erzählt. Ich bin dann vor Ort gefahren, habe mir noch überlegt, wie ich das in irgendeiner Form als Satz zusammenbringe. Schönen guten Tag, mein Name ist und ich würde gerne das Fahrzeug abholen, in dem sich ihr Mann erschossen hat. Boah, habe ich mir gedacht, das geht ja nicht. Ne? Also ist da überhaupt guten Tag angebracht und so weiter. Also viele Gedankengänge und du kennst es ja, man verrennt sich dann so in den Gedanken, du denkst, ich sag jetzt mal, es waren 3, aber es waren wahrscheinlich 500.
Dann kommen ganz,
genau. Und irgendwie stand ich dann auf einmal vor der Tür, die Frau, die macht die Tür auf und ich wollte gerade meinen Satz, den ich in irgendeiner Form zusammengebaut habe, da loswerden und die greift der Sache vor und sagt, kommen Sie jetzt, sind Sie der Abschleppwagenfahrer und kommen Sie und holen Sie das Auto von dem Hurenbock ab.
Ey, ich bin gerade voll in der Stimmung, so Tod, Beileid, Mitleid, man fühlt mit, Empathie, keine Ahnung, und dann kommt der Satz aus dem. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Einleitung?
Und halt eine komplett, also diese Story war mein erster Kontakt mit dem Tod, beziehungsweise mit dem Hinterbliebenen und es war dann so, ich habe das dann später auch alles noch erfahren, ich durfte das Fahrzeug kaufen und so kam dann übrigens das die Geschichte, dass ich Tatortreiniger geworden bin.
Das war der ausschlaggebende Punkt für dieses Erlebnis?
Ja, dieser Auftrag war mein Start.
Weil du das Fahrzeug ja gekauft hast, logischerweise musstest du es ja reinigen vorm Verkauf.
Genau. Es war eine Riesensache, weil ganz ehrlich, das war so ein 7,5 GL, ja, und das werde ich nie vergessen. Ich habe ja Kfz-Mechaniker gelernt. Da habe ich gesagt, warte mal, Einschussloch im Dach, das ist da oben, Dach war immer schwierig, das schön zu verzinnen, wegen Spannung und so weiter, Wärme und dann lackieren. Da habe ich gesagt, das kriegst du alles hin. Also lackieren konnte ich nicht, aber verzinnen konnte ich sehr gut als mein Gesellenabschluss. Und dann war es ganz spannend, weil das Auto musste ja auch noch verkauft werden. Ne? Und damals Inserat als Druckmedium, als Printmedium, direkt neben den Samstag Sexanzeigen war da mein BMW platziert. Und da, weil ich ehrlich sein wollte und auch mit dem Brief natürlich ja alles nachvollziehbar war, Voreigentümer und so weiter, habe ich dann reingeschrieben, Tatortreinigungsfahrzeug. Ne? Und die ersten Händler, 5 Uhr morgens, die haben ja schon immer an den Bushaltestellen beim Verteilen frisch aus der Druckpresse die Dinger abgegriffen, so war der Markt früher, habe ich die ersten Anrufe um 5 Uhr morgens gehabt. Und lauter Arschlöcher dran, die mir dann ungefähr 100 Stück in Reihe, die mir dann gesagt haben, wie scheiße das Auto ist und dass sie das nicht bezahlen wollen, was ich bezahlt hatte. Ja, mhm. Die haben mir alle einen Preis geboten.
Klar.
Ich kann ja ruhig mal mit den Zahlen um mich werfen. Damals 50.000 waren es. Die musste ich mir auch noch leihen von meiner Oma. Und muss dann zu meiner Oma gehen und ihr gestehen, dass ich das Auto nicht sauber kriege. Weil das habe ich noch gar nicht fertig erzählt. Ich habe das Auto nicht sauber gekriegt. Das war alles Pseudoromantik. Da war Blut, da war Hirnmasse. Das ist dann auch vom Geweblichen her so wie Kaugummi. Das ist ganz, ganz krass. Im Velourhimmel damals war eine Sonderausstattung. Heute ist das ja teilweise Standard in Fahrzeugen. Das war eine dicke, fette Sonderausstattung bei BMW. Und dann Kohle geliehen, meine Oma hat selber nicht viel gehabt und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch gerade erst im Starten, kam ja auch mit den Erlebnissen der Jahre zuvor aus dem Nichts heraus, hab noch gedacht, scheiße, hast du jetzt vor lauter Gier einen Fehler gemacht? Naja, und es kam dann aber so, ich habe den einen Menschen gefunden, vielleicht auch noch mal ganz kurz so die Story quick erzählt und hab dann um 11 Uhr das Telefon ausgemacht, meine Oma hat mir Tipps gegeben, wie ich das Auto sauber machen soll. Die hat dann noch gesagt, naja, hab ich gesagt, Oma, pass auf, Geld müsst ein bisschen später zurückzahlen, weil Problem ist, ich krieg das Auto nicht sauber. Ja, was hast du denn? Ja, ich hab dir gesagt, ich habe so ein Auto gekauft, hat sich jemand drin umgebracht. Und dann hat sie gesagt, ja und? Und dann hab ich gesagt, ja, da ist halt Hirn dran und Blut. Ja und? Und meine Oma hat das so richtig so ganz in aller Ruhe total runtergeredet und hat mir dann noch Tipps gegeben, ja, also bloß am Himmel die Hirnmasse da nicht verreiben und das musst du zart abtupfen und so weiter. Hat mir die Reinigungstipps gegeben mit so ein paar Haushaltsmittelchen, mit Zitronensäure, Essig, Essenz, Natron, Backpulver und so weiter. Und das war's dann auch. Weil vorher hatte ich es mit den Tipps vom Fahrzeugaufbereiter meines Lehrbetriebs versucht und das ging gar nicht. Also ich springe aber nochmal zu.
Da hat die auch mal eine ganz tragende Rolle gespielt zum Start deines Tatortreinigungsbusinesses.
Ja, die sowieso in vielerlei Hinsicht in meinem Leben und da eben hat sie nochmal so den Startschuss eigentlich ins Tatortreinigen massiv gefördert. Also hätte sie mir das Geld nicht geliehen, hätte ich das Auto nie kaufen können. Das war das eine und zum anderen das Reinigen genau dasselbe. Auto übrigens war zu dem Zeitpunkt nicht geruchsneutral. Auch noch so eine Story. Damals gab es den Schlecker noch. Bin ich mit so, gab es doch diese ziemlich kleinen Einkaufswagen.
Yeah.
Da bin ich wirklich ans Regal ran, habe mir, okay, was nimmst du denn da jetzt? Ah, dann willst du auch Geld verdienen. Und das hat schon echt noch ekelhaft gestunken. Ich kann das gar nicht umschreiben. So als würde man Fleisch wirklich monatelang an der Hitze liegen lassen. Es war total überlagert. Ich habe es auch nicht rausgekriegt. Ne? Also das Reinigen war nicht das Wisch- und Weg-Prinzip vom Geruch. Und habe mir dann überlegt, weißt du was? Scheiß drauf. Hab Shampoo, so Kiefernöl und alles Mögliche da in den Wagen reingeschoben, hier mehr oder weniger ins Regal. Hab das alles in einen 10-Liter-Eimer komplett pur alles reingekippt und hab das dann eingesprüht und hab dann so mit einer Bürste angefangen zu schrubben, Velourhimmel und so weiter, war auch so ein Thema. Und dann hat das Auto nach Fichtennadel gerochen, ganz intensiv.
Hast du es zufällig zur Weihnachtszeit verkauft, oder? Dann wäre es passend gewesen. Heutiges Fahrzeug, Weihnachtszeit, riecht direkt nach Fichte.
Ja, Inserat, also von 5 bis 11 Uhr, alles scheiße, nur lauter Händler dran. Jeder
und dann irgendwann kam es
um 1 Uhr, mache ich das Telefon wieder an. Dann fing das auch wieder so an, ein Typ ruft an und sagt, ja, sagen Sie mal, also Tatortreinigungsfahrzeug, wie sah es denn da drin aus? Da ist ja nicht so schlimm. Armageddon war das vorher, ne? Aber ich habe mir gedacht, komm, das Auto ist ja tiptop sauber, warum soll ich das zu meinem Nachteil schlecht reden? Ne?
Ja, und dann hat er immer wieder intensiv gefragt, ja, aber ich würde jetzt, also wie ist der zu Tode gekommen? Hab ich gesagt, weiß ich nicht genau, ich glaube mit dem Kopfschuss. Ja, was war es denn für ein Kaliber? So, und dann hat er,
boah.
Ja, und dann war er schon sehr, und dann habe ich gesagt, okay, also das Gespräch geht gerade in eine komische Richtung, so, weißt du, so ein Bauchgefühl kriegt, ganz unangenehm war mir das auf einmal. Und dann irgendwann so immer wieder und immer wieder nachgefragt, das war so ein Ping-Pong-Spiel. Ich wollte das Problem immer kleinreden, möglichst den Abschluss des Verkaufs damit platzieren.
Und er war voll interessiert an der Geschichte.
Ja, und er wollte das, und ich habe als gedacht, der will das dann, hat aber nicht einmal nach dem Preis gefragt, so. Also weißt du, der Preis hat er gar nicht hinterfragt. Und dann gab es auf einmal so diesen Moment, wo es mir dann aber komisch vorkam, weil nach so einer 10. Schleife ungefühlt und so ein wieder hinterfragen, so, erzählen Sie doch nochmal, also in den Kopf geschossen. Und dann hat er so angefangen zu röcheln.
Jesus.
Und ich habe gedacht, hör mal, wirklich.
Der geilt sich dran auf.
Ja, der befriedigt sich da gerade an der Gegend. Oh. Weißt ja nicht, ne? Jetzt pass auf. Dann habe ich gesagt, hier, pass mal auf. Jetzt wird's mir aber langsam unangenehm. Dann habe ich dann gesagt, bin richtig sauer geworden. Geilst du dich da gerade auf der anderen Seite am Tod auf oder was ist hier mit dir los, du krankes Schwein? Totenstille. Nein, ich muss das entschuldigen. Ich bin gerade nur so aufgeregt. Achtung. Und hab Asthma, deshalb atme ich so komisch. Ich bin doch ein True Crime Fan. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Was ist ein True Crime Fan? Ja, keine Ahnung. Was, also so. Er hat das Auto gekauft.
Er hat dann auch, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ich habe dem das Fahrzeug sogar gebracht. Er selber Aussteiger, Unternehmer, zu dem damaligen Zeitpunkt 54 Jahre. Unternehmen gerade verkauft, hat schönes Haus, Anwesen gehabt, musste ich so eine kleine Hofeinfahrt hoch, Abschleppwagen, bisschen so schwierig, ziemlich eng. Und dann hatte der unten an seinem Haus eine Einfahrt mit einer Tiefgarage. Privathaus war das. Das habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen und das erste Mal, das ist über 30 Jahre her, wo es auch so eine Rundscheibe gab, um die Fahrzeuge wieder rauszukriegen. Weißt du, dass du so einen Mittelpoint hast und überhaupt wieder rausfahren konntest. Jetzt pass auf. Und dann habe ich das Auto abgeladen, dann sagt er, ja, komm doch mal mit rein und so weiter, ich zeig dir mal was. Dann stand da in der Ecke, er hat mir das erzählt, da zu dem Auto erzählt, so die Historie von den Autos. Und dann stand da ein Golf und der Golf hat auch Kennzeichen dran gehabt. Und dann sagt er, ja, guck mal hier, das ist aus einer Verfolgungsjagd oder einer Polizeisperre, den habe ich ersteigert, da gibt's noch hinten in den Seitenwannen die Einschusslöcher und die Scheibe ist auch noch kaputt, ist immer beim TÜV ein bisschen problematisch, aber mit dem hole ich sonntags meine Brötchen. Ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Was? Ja. Was? Okay, 50.000 war das Invest?
Genau.
Von Oma?
Damals.
Wie viel hast du ihm dann?
30er habe ich geschnappt. Da haben natürlich.
Wie viel Zeit ist dazwischen vergangen, zwischen Kauf und Verkauf?
14 Tage.
Okay, dann war das doch recht zügig.
Bombe.
Du hast ja richtig Gas gegeben. Also
ich habe ja nur beim ersten Reinigungsversuch gedacht, oh je, das dauert jetzt Wochen. Ja. Keine Ahnung, ich hatte schon überlegt, ach du Scheiße, wenn ich die Innenteile, also deshalb wurde das Fahrzeug ja so von der Versicherung runtergerechnet, weil eben die gesamte Innenausstattung
eigentlich im Arsch war.
Mhm. Inklusive, ist ja heute noch viel komplexer, aber inklusive den Kabelsträngen, weil das Blut auch eben in dem Teppich und dann über Kabelstränge verteilt sich das ja kapillar. Mhm. Das zieht sich ja hoch bis ins Armaturenbrett und so weiter, wenn dann eine Blutlache ist. Und da sah es echt krass aus, ne? Also den ist richtig der Kopf geplatzt und Großkaliber, habe ich dann im Nachgang alles erfahren. Ja, und das war so, ich sag's mal so, im wahrsten Sinne des Wortes, da habe ich dann als junger Kerl Blut geleckt, ne? Hab ich gedacht, also wie krass ist das denn bitte? Ja? 30.000 für ein bisschen sauber machen. Gut, ich hatte noch die Lackarbeiten, das Dach und das war schon auch noch ein bisschen Arbeit. Der Alcantara-Himmel, den habe ich dann auch noch neu machen lassen, das habe ich neu besatteln lassen. Also es war schon auch, hat schon Geld gekostet. Aber trotzdem, es war auf jeden Fall schnelles, gut verdientes Geld. Danach habe ich erstmal alle Versicherungen in Deutschland angeteasert, bin richtig Klinken putzen gegangen und habe gesagt, ich bin übrigens jemand, der Fahrzeuge kauft, in denen Menschen verstorben sind. Kam auch mal wieder ein Versicherer, der hat gesagt, hier jemand im Auto verbrannt. Teilweise würden sie sowas auch kaufen wollen. Na klar, also ich habe alles genommen. Und dann eben auch unter anderem Hausverwaltern, Hausmeistern Bescheid gesagt, wo wir zum Beispiel auf Privatgeländen Falschparker abgeschleppt haben. Damals rechtlich noch vor 30 Jahren ein bisschen schwieriger. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist.
Gang und gäbe. Also hier gibt es ja viele private Abschleppdienste.
Aber früher war es so ein bisschen die Last. Du hast es als Abschleppdienst, hast du das genommen und hast dann immer irgendwie mit Pfandrecht deine Abschlepprechnung praktisch selber kassieren, Inkasso machen müssen. Ist natürlich total undankbares Geschäftsmodell gewesen, weil der war zwar froh, dass der Falschparker weg war und so, aber die Leute waren natürlich extrem immer abgenervt und ich war der Bad Boy und natürlich auch zu Recht, weil es ja eine Sauerei ist, würde mich ja heute auch ärgern. Aber das war dann so eine Sache, dadurch hatte ich eben diese Kontakte, diese Netzwerkpartner und die haben mich dann immer wieder und immer wieder auch bestellt und so hat sich das dann über die Jahre aufgebaut. Ich habe die anderen Geschäftsmodelle auch noch ziemlich lang weiter betrieben und irgendwann eben meinen Cut gemacht. Und so rückwirkend betrachtet, Gott sei Dank bin ich nicht mehr in der Kfz-Branche. Also ich bereue das nicht und ich wirklich freue mich für jeden, bei dem das heute gut funktioniert, aber ich hätte keinen Bock mehr drauf.
Also eine wichtige Frage, die sich mir noch stellt, zwischen dem Ganzen, was du mir gerade erzählt hast, ist, warum ist der Typ, der sich erschossen hat, ein Hurenbock gewesen?
Das habe ich auch erfahren. Und zwar, der ist wohl bei all seinen Tennisdamen ein sehr beliebter Doppelpartner gewesen.
War der Tennistrainer?
Der war im Tennisclub wohl und hat dann immer gemischte Doppel gespielt und das aber nicht nur auf dem Platz.
Okay, und das hat dann seine Frau irgendwann spitz bekommen?
Genau, hat ihn dann abgesäbelt, die Kohle, das Vermögen, also sie haben wirklich in der Villengegend gelebt, 57 IL war nur eines von vielen Fahrzeugen. Und am Ende habe ich dann so erfahren, dass das Geld alles von ihr stammte und den einfach schlichtweg ergreifend den Hahn zugedreht hat und er darauf basierend dann eben Existenzangst, nichts mehr hatte, wie auch immer sich das für ihn dargestellt hat, vom Kopfkino her, er sich dann das Leben genommen hat.
Abgefahren.
Ja. Die waren auch 20 Jahre zusammen, also sie waren auch eine ganze Zeit lang verheiratet und der muss dann irgendwann übertrieben haben. Ich weiß es deshalb, weil ich musste nochmal die Papiere bei ihr abholen und so weiter und so weiter. Da hatte ich nochmal Kontakt mit ihr und an dem Tag war sie auch ein bisschen anders drauf. Dann hat sie sich auch nochmal entschuldigt, hat gesagt, tut mir leid, dass ich sie vielleicht im ersten Augenblick etwas geschockt habe. Und dann hat sie so von sich aus erzählt, wie das so alles kam. Ja. Sie sind ja noch ein junger Mann, passen Sie gut auf Ihre Beziehung, hat sie gesagt.
Du bist also eigentlich in das Tatortreinige-Business mehr oder weniger durch einen Zufall reingerutscht. Oder durch Schicksal, wie du es möchtest. Weil du eben an dieses Fahrzeug reingekommen bist.
Ja.
Wie war eigentlich das persönliche Befinden, so wenn du jetzt so ein Fahrzeug hast, wo halt voll ist mit Hirnmasse, mit Blut, mit Körperresten, keine Ahnung, so. Ich meine, da musst du ja auch irgendwo ein bisschen eine Region in deinem Kopf ausschalten. Wie war das für dich, das persönliche Befinden?
Also, morbide Faszination, das umtreibt ja viele, die mit Crime oder mit Tatort oder mit diesem Thema arbeiten oder auch das vielleicht privat konsumieren, ja, weil sie es einfach spannend finden. Für mich war das gar nicht so ein Problem. Also wenn du jetzt auf den Ekelfaktor ansprichst, null. Warum? Weil zu dem Zeitpunkt als Abschleppwagenfahrer, ich habe dir gesagt, ich habe auch immer mal wieder Falschparker abgeschleppt, hatte ich mal einen Ölschaden auf einer Parkfläche und das habe ich so gut gereinigt, dass der gesagt hat, du sag mal, eine Woche später, wir haben jetzt hier einen Abwasserschaden, da ist vom Mehrparteienhaus das SML-Rohr, so ein Metallrohr, ist einfach durch und jetzt ist da die ganze Scheiße im Keller, würdest du das auch wegmachen? Und da haben sich für mich Abgründe aufgetan, weil Problem war dabei, meine erste Spezialreinigung in dem Bereich hatte damit zu tun, dass ich vor Ort war und während der Reinigungsmaßnahme die Uhrzeit überschritten, die Abwasseranlage wieder genutzt wurde und ich an dem Tag richtig in der Scheiße gebadet habe.
Wortwörtlich?
Wortwörtlich. Ich habe so einen Regenanzug angehabt, so diese billigen baugelben Friesennerze, ja, so, und habe dann da gestanden. Die Scheiße ist immer von der Kapuze runtergetropft, wenn die Leute. Ich habe dann auch dem Hausmeister Bescheid gesagt, ja, das sind alles Arschlöcher, was soll ich dir sagen, Marcel? Und das Problem war einfach, dass ich aber performen wollte. Nochmal, ich hatte gar kein Problem, dreckige Arbeit, viel Arbeit, gerne auch am Wochenende, zu jeder Zeit für einen Kunden da, im bestmöglichen Ergebnis abliefern. Und das eben hat dann auch immer diese partnerschaftliche Zusammenarbeit sehr geprägt, dass sie gesagt haben, hör mal, dich kann man ja wirklich für alles engagieren. Und so kam das dann, dass dieser Kontakt mit der Scheiße für mich viel unangenehmer. Also, ja, Mann, da sind mir die Tampons auf den Kopf gefallen. Also denk, plupp, was ist denn das jetzt? Einmal war es ein Würmchen, einmal kam dann ein Tampon runter. Oh mein, nein. Also ich meine, was halt alles so in der Toilette landet, ne? Abwasseranlage gleich Mülleimer. Das war schon krank. Naja, und dementsprechend war der Tod und die damit verbundene Biomasse in den Anfängen überhaupt gar kein Problem. Das hat sich später gewandelt. Später, zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass das, was ich da reinige, zu einem Menschenleben, zu einem Mensch physisch dazugehört hat. Und sehr geprägt hat mich, wie ich meine Oma in den Tod begleiten durfte. Heute ein wahres Geschenk um meinen Vater. Da habe ich nochmal einen komplett anderen Bezug zum Tod gekriegt. Und das, was uns so als Hülle ausmacht. Weißt du, wenn du so einen Mensch da so wegschlafen siehst, und die hatten beide Krebs, und dann werden die ja palliativ, meistens mit den Medikamenten runtergefahren, und der Sterbeprozess ist extrem unterschiedlich bei den Menschen. Also der gleicht sich zwar, aber die Dauer dieses Sterbeprozesses kann von wenigen Stunden bis hin zu mehreren Tagen dauern. Und das erste Mal so dieses Atemrasseln, für mich ganz ein richtiges Horrorthema. Weil die Lunge nicht mehr abhustet und so weiter und die sehr flach atmen, sammelt sich dann Schleim und Flüssigkeit in der Lunge. Und wenn die ein- und ausatmen, die Sterbenden, ich kann das gar nicht nachmachen, das gluckert so, als würdest du, was weiß ich, an der Wasserpfeife ziehen.
Wahrscheinlich, wie wenn du so richtig todkrank bist und deine Lunge komplett verschleimt ist so.
Genau, so.
Wie es dann so gluckern genau. kann.
Also wenn das die Todesart ist, also dass du da so in den Tod begleitet wirst, ne, über palliative Medikamente auch. So, das durfte ich zweimal, wie gesagt, erleben. Und nochmal, und dann atmet dieser Mensch noch und du hast natürlich, also ich hatte eine sehr tiefe emotionale Bindung zu beiden diesen Menschen, die ich da verloren habe. Und auf einmal begreifst du so vom ganzen Schmerz her und realisierst auf einmal, dass das, was du da noch siehst, nur noch eine Hülle ist. Also, dass das, was, und dann habe ich mich oft gefragt, so ein bisschen philosophisch für mich dann, durch den Kopf gegangen, was macht denn eigentlich das Leben aus? Was ist denn das? Wenn man jetzt sehr spirituell ist, dann glaubt man an die Seele. Ich glaube eher so an Lebensenergien. Ich glaube auch an viele andere Dinge, finde das immer wieder faszinierend. Zwilling A wohnt in Australien, Zwilling B wohnt, keine Ahnung, in Berlin. Und da passiert was und die spüren das beide. Ich finde das ein bisschen Magic. Ja? Und das hat sich bei mir aufs Tatortreinigen und dieses sterbliche Überreste so ein bisschen gespiegelt und übertragen. Seitdem ist es auch ein ganz anderes Gefühl, ab und zu mal. Das passiert nicht immer, ist tagesformabhängig, aber es ist komisch. Aber Ekel, ganz ehrlich, gibt's bei mir gar nicht. Null. Naja.
Was war denn so die prägendste Begegnung mit einem Tatort, wo du gemerkt hast, so, boah, das kriege ich jetzt heute nicht so leicht abgeschüttelt wie sonst?
Also, ich kann da jetzt nicht vertieft drüber sprechen, aber was für mich immer extrem schwierig ist, das hat auch mit Ängsten in meinem Umfeld zu tun, weil ich ja auch ein bisschen so ein Thema der Straße angesprochen habe und meine Kindheit und so weiter für mich ist es extrem schwierig, wenn Schutzbefohlene Opfer werden. Und das Schutzbefohlene gibt es natürlich jetzt viele Personengruppen, die man da einrechnen kann. Ich gebe ein Beispiel, das sind natürlich immer ältere Menschen, die so sich überhaupt nicht mehr in der Sache erwehren können, die vielleicht körperlich, geistig oder wie auch immer nicht mehr auf der Höhe sind und einfach ein Opfer werden von einer Gewalttat. Finde ich ganz schrecklich. Und das Tiefste, was mich immer wieder auch echt bewegt, ist, wenn es Kinder trifft. Und dann die Geschichten dahinter, dass es zumindest bei den Tatortreinigungen, die ich gemacht habe, eben oftmals das Umfeld war. Für mich unvorstellbar.
Also sprich Mord, wo du dann weißt, irgendwie...
Mord der Eltern am eigenen Kind. Und du siehst ja als Tatortreiniger in meinen Fällen, die ich in Erinnerung habe, du hörst vielleicht etwas im Vorfeld in den Medien. Du kriegst vielleicht durch, wer auch immer Auftraggeber, Auftraggeberin ist, ein Stück weit etwas erzählt. Du musst auch fachlich ein paar Dinge fragen, wenn die Menschen das emotional auf die Spur bringen, weil du musst ja wissen in etwa, was auf dich zukommt. Aber dann bist du vor Ort und hast ein Bild und musst die Geschichte gar nicht kennen. Du siehst Spuren, die du eigentlich nicht sehen willst. Du
kannst einordnen, was ungefähr.
Du kannst einordnen, was passiert ist. Und dann ist das natürlich auch eine Frage der persönlichen Fantasie und deinen Tagesform. Wie resilient bist du gerade in deinen eigenen Lebensproblemen, wenn du da down bist? Ich wähle das auch immer sehr gezielt aus, wenn wir solche Anfragen haben, wen ich da mitnehme. Und alle dieser Fälle in den letzten 30 Jahren, und es sind über 50 Stück, habe ich alle mitgereinigt. Und wirklich, das ist jetzt hier kein Spruch, den ich bringe. Es hinterlässt jedes Mal eine kleine Narbe auf der Seele. Auf meiner persönlichen, obwohl das mir eigentlich fremde Menschen sind, sowie als auch, aber das ist dann irgendwie so eine Seelenverwandtschaft, weil ich selber Vater bin und das ist unfassbar hart.
Also ja, du kennst die Person nicht oder die Personen, die gestorben sind, aber am Ende des Tages bist du ja trotzdem Mensch, du bist ja keine Maschine, du bist ja keine KI, die irgendwie jetzt hinkommt oder irgendeinen Tatort reinigt und irgendwie keinerlei Bezug dazu hat, sondern du bist ja selber Mensch, du hast ja selber Gefühle, du hast vielleicht eine gewisse Empathie, die du mitbringst.
Ja.
Und du siehst vielleicht dann auch Angehörige, du siehst, dass Angehörige leiden, du siehst drumherum, was passiert ist, dann siehst du den Tatort, du siehst Spuren, du kannst einherleiten, was passiert ist, kannst dir dann, malst dir dann Auto, wie wir Menschen halt so sind, du machst dann deine Fantasie an, was ist hier vorgefallen, dann bist du selber Vater, ne, weißt dann ganz genau, hey, ich habe zwei Kinder zu Hause so und hier hat jemand einfach seine Kinder gekillt. Was muss in dir im Kopf vorgegangen sein, überhaupt diesen Schritt in Erwägung zu ziehen? Wir reden gar nicht davon, dass du jetzt zum Beispiel dein Kind maßregelst und dem mal einen Klaps auf den Arsch gibst oder so, weil irgendwie was passiert ist. So, nein, du tötest dein Kind.
Ja.
So, oder umgekehrt, das Kind tötet die Eltern. Da gibt's ja auch den Fall. Mhm. Ne? Was muss da vorher passiert sein? Weil da ist ja schon lange, lange vorher was gewesen. Und was ich mir die Frage stellt, wenn du sagst, du machst das jetzt schon seit 30 Jahren, wie schaffst du das im Kopf, 30 Jahre lang damit klarzukommen? Ich meine, da häufen sich ja solche Fälle, solche Geschichten. Wie, weiß ich, ob das jetzt so, ob ich das so sagen kann, aber wie schüttelst du das ein Stück weit von dir ab und sagst so, okay, das ist jetzt passiert, das war, mich hat das mitgenommen, morgen ist ein neuer Tag, ich muss morgen wieder funktionieren.
Das Problem ist bei mir, für mich als Person tatsächlich, ich weiß nicht, wie das anderen Tatortreinigern geht, für mich als Person, ich bin eigentlich für diesen Job viel zu empathisch. Kann man zu empathisch sein, ist ja die Frage. Ja, aber wenn du sehr nah am Menschen bist und oft auch dich in deren Perspektive versetzt, dann ist das schon sehr schwierig. Und ich habe ganz oft Begegnungen auch mit Menschen gehabt, die nimmst du dann in den Arm, weil du dir ansonsten vorkommst wie das fünfte Rad. Ja, und ich bin halt sowieso so eine Fummeltrine, also jetzt in dem Sinne dann extrem positiv, versuch den Menschen einfach mal kurz Nähe zu geben. Mhm. Weißt du, über Worte hinaus, über Blicke hinaus etwas zu schenken. Mhm. Und dann merkst du auf einmal, wie die so schlurzend, weil sie weinen, atmen. Und das überträgt sich auf dich. Du spürst Brust an Brust deren Herz schlagen und merkst, der Puls ist total erhöht. Und bist auf einmal so tief da drin, das ist echt krank und krass. Und weil du das jetzt gerade angesprochen hast, für mich ist es manchmal so eine Tatortreiniger-Einsamkeit. Weil die Storys selber, die kann man nach außen mal erzählen. Aber wenn man sie, das habe ich ja eben gerade so versucht, auch ein bisschen zu verbildlichen, ja, wenn du sie gespürt hast und erlebt hast, dann brennt sich das in deine Erinnerung ein. Und für mich, meine Frau sagt immer, und die merkt es schon, die sagt immer, pass auf, da gibt es ja diese Fernsehwerbung auch, Wetten dazu Diva, ja. Wenn du auf einmal ein anderes Gesicht dann nimmst, die sagt dann immer, hier, pass auf, es wird Zeit, dass du wieder trainieren gehst. Training hilft mir unheimlich. Ich liebe Kontaktsport. Ich lasse mir dann auch gerne mal im Boxring auf die Fresse hauen, weil, also, weißt du, so, ja, es darf dann körperlich werden.
Ja.
Und das auch wirklich bis zur Erschöpfungsgrenze und weiter drüber hinaus, um über diesen, das ist eine Gefühlsregulation für mich. Das funktioniert bei mir extrem gut. Ansonsten habe ich so ein paar Rituale und die für mich mittlerweile extrem wichtig geworden. Bin ja langer Ludlatsch, 120 Kilo schwer. Ich mache morgens meinen Qigong. Eigentlich jetzt nicht, um das zu verarbeiten, sondern um morgens erstmal mich selber wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Weißt du, wenn du, jetzt hast du ja, hast ja mehrere Lebensrollen. Tommy, du bist Vater, du bist erfolgreicher Businessman, du hast deine Beziehungsrolle bei deiner Frau, du hast mit deinen Freunden wiederum eine freundschaftliche Lebensrolle und jedes Mal hat das eine andere Sprache. Jedes Mal musst du ja wieder, jeder von uns, jeden Tag aufs Neue, in x Rollen schlüpfen. Und wenn ich Tatortreiniger bin, bin ich ausschließlich professionell. Da ist der Fokus erstmal das bestmögliche Ergebnis für den Kunden abliefern. Geschenk ist für mich die Dankbarkeit vieler, gerade bei solchen Aufträgen, die dann sagen, Mensch, das hat mir echt geholfen. Also diese Geschehnisse, diese Bildnisse zumindest erstmal bereinigt zu haben. Aber am Ende, und das ist die Schwierigkeit dabei, ist ja dieser Zwischengrad, dass unser Kopf zwischen den Rollen irgendwann nicht mehr unterscheiden will. Die Gedanken springen ja dann, wenn du mit deinen Kindern bist, trotzdem ins Geschäftliche über. Und das, ob das jetzt bei dir mit einem Verkauf einer Immobilie zu tun haben mag oder bei mir eben mit zum Beispiel einer Leichenfundortreinigung, das musst du ja irgendwie auf die Spur bringen, das wieder auszublenden. Was mir da persönlich gut dabei hilft, ist einfach, sich wirklich dann den Fokus und die Wichtigkeit zu nehmen für das Gegenüber. Finde ich auch so geile Metapher, wie oft wir heute zumindest, weiß nicht, ob dir das genauso geht, wenn ich mal so irgendwo eine wirklich ruhige Phase habe, nehme ich gar kein Handy in die Hand, das ist mich irgendwo ein Kaffee und trinke nur meinen Kaffee und beobachte Menschen. Und guck dann, wie viel von dem, was die und wie sie miteinander umgehen und wie sie ihr Leben gerade wahrnehmen, ich auf mich auch spiegeln kann. Und damit meine ich, wie oft sehe ich Menschen, die sich miteinander unterhalten und oder aber in der Vaterrolle auch mit ihren Kindern, sitzen dort auch im Kaffee, die Kinder essen Pommes, Vater hat das Handy in der Hand, die Wahrnehmung ist der Fokus gerade in allen möglichen Bereichen, aber nicht mehr bei den Kindern selbst. Ich glaube, das dürfen wir uns jeden Tag wieder mit seiner persönlichen Technik aufs Neue vorhalten, wie wichtig ist einem das und wie viel Fokus, und das hast du ja vorhin auch sehr, sehr schön gesagt, wie wichtig ist gerade dem Kind die 100%ige Aufmerksamkeit zu schenken. Weil, stell dir vor, es wäre dein letzter Tag, wie würdest du es dann handeln? Und das ist meine Sache, das funktioniert sehr gut, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Ich sag mir immer, du pass auf, lass mal die erlebte Geschichte die Geschichte sein, die du mit dir trägst. Das ist ein Teil deines Lebens jetzt geworden. Aber jetzt passiert gerade dieser Moment, dieser eine, mit dir zusammen hier im Podcast oder den mit meinen Kindern. Und die haben verdient, dass sie 100%ig von mir ihre Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Und dementsprechend, wenn ich morgen das nicht mehr könnte oder wenn ich auf dem Sterbebett liegen würde, dann gibt's ja immer so die große Frage, was hätte ich denn gerne alles noch getan? Ne?
Ich habe dir vorhin die Frage eingangs gestellt, warum? Klar habe ich dir gesagt, als du heute Morgen hier angekommen bist, du bist voll die Erscheinung. Aber was ich auch ganz, ganz schnell gemerkt habe, als ich dich so angeguckt habe und analysiert habe, das passiert bei mir automatisch, ist, du wirkst vom Leben gezeichnet. Also wenn ich dein Gesicht angucke, sehe ich sehr viele Geschichten, ne? Sehr viele Falten, hier so ein bisschen die Augen und alles. Also du wirkst schon so vom Leben gezeichnet. Du hast einiges gesehen. Deswegen habe ich gerade die Frage gestellt, wie verarbeitest du das? Wie viel nimmst du mit? Wie viel kannst du wieder vergessen? Wie viel kannst du vielleicht auch verdrängen? Weil Menschen sind ja auch meist im Verdrängen. Und wie gehst du damit um? Und deswegen habe ich die Frage gestellt, weil ich gemerkt habe, so, hey, du bist zwar eine Erscheinung so, aber man merkt schon, du hast viel gesehen im Leben, viel mitgenommen. Und deswegen war die Frage für mich interessant zu wissen, wie du damit umgehst. Aber was so viel interessanter ist, durch deine täglichen Begegnungen mit dem Tod und den daraus resultierenden Dingen, wie einen Tatort zu reinigen ist, welche Auswirkungen hat das auf die Erziehung deiner Kinder?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich hatte eine sehr autoritäre Erziehung. Ich hatte auch vor meinem Vater zum großen Teil meines Lebens Angst. Das hat mich sehr geprägt und hat natürlich später auch eine Umkehr bei mir geschaffen. Also wo ich dann gemerkt habe, ich will nicht mehr Opfer sein, jetzt nicht meinem Vater gegenüber, sondern meinem Umfeld gegenüber, habe ich angefangen zu trainieren und zu kämpfen zu lernen. Und für mich persönlich, meine Erziehung ist auch durch die Unternehmensführung geprägt. Ich verbringe die größte Zeit meines Lebens aktuell in dem, was ich beruflich mache. Mit den Menschen, die dort in meiner Unternehmensgruppe Leitung brauchen, Führung brauchen. Ohne Führung, ohne Ziel ist das für alle nichts wert. Natürlich jeder mit seiner Kompetenz, auch in seinem Rahmen. Aber trotzdem, einer muss ja am Ende auch für alles den Kopf hinhalten. Das ist nun mal so. Ne? Also hast du ja vorhin schön gesagt, ne? Lob nimmt sich gerne jeder mit. Ich war's, aber wehe dem, es war ein anderer. Ne? Nee, der war's und der hat mich außerdem noch mit angestiftet. Kennen wir so aus der Kindheit vielleicht daraus. Für mich bedeutet heute meine Erziehung, meinen Kindern wirklich häufig zu sagen, dass ich sie liebe und das aber auch in einer sehr intensiven Art und Weise, indem ich das nicht einfach nur ausdrücke, sondern in ihren Träumen, Wünschen und Hoffnungen bekräftige. Ich versuche mich immer wieder selber zu erziehen, nicht in dieses Muster zu verfallen, über das wir vorhin gesprochen haben. Warum? Zum Beispiel zu bewerten. Also wenn ein Kind ein Trauma hat und das entspricht nicht meinem, dann könnte man ja sagen, ja, ist aber besser so, wenn du vielleicht den und den Beruf einschlägst. Warum? Weil wir wissen, okay, mit dem Berufsbild ist das Kind später vielleicht in einer sehr schwierigen finanziellen Zukunft. Aber ist es das denn, was das Leben ausmacht? Aus deiner Perspektive, aus meiner, vielleicht heute ja, weil es uns wichtig war. Und da loszulassen und die Kinder eigentlich in eine gewisse selbstbestimmende Verantwortung und Fröhlichkeit, je nach Alter, zu entlassen, das fällt mir schon sehr schwer. Und da arbeite ich aber täglich dran. Auch aus der Tatortreinigung heraus, weil ich weiß, du, pass auf, am Ende vom Tag, wie viele Schicksale habe ich da gesehen, wo Eltern im Nachgang bereut haben und mir dann gesagt haben, hätte ich mal anders gehandelt, hätte ich mal mit meinem Kind den Streit
beigelegt,
jetzt geht's nicht mehr.
Mhm.
Die haben es bereut. Weißt du, und das ist nun mal so, der Lebensfilm ist halt nun mal einladig. Wir können nicht in der Parallelwelt leben. Und Gott sei Dank darf ich aber auch sagen, ich habe eine tolle Frau, die es jetzt mittlerweile seit 23 Jahren an meiner Seite aushält. Und die übernimmt sehr viel mit einer sehr schönen Lebenskompetenz von dieser Aufgabe. Ich bereue manchmal so ein bisschen, dass meine Kinder mit der viel wenigeren Zeit, die ich verbringen kann, aber auch sehr viel von meiner Art und Weise mitnehmen. Weißt du, ich bin manchmal sehr impulsiv und eigentlich ist manchmal ein bisschen bedachter über Dinge drüber zu schauen, der richtigere Weg, das weiß ich auch. Mir fällt es halt manchmal schwer, weil, ja, wie soll ich sagen, so bin ich halt. Es ist besser geworden, aber es ist noch nicht optimal. Ich arbeite da täglich dran, impulsiv zu sein zum Beispiel.
Interessant. Jetzt hast du vorhin ein Wort gesagt, und zwar Unternehmensgruppe.
Ja.
Das heißt, du hast aus dem Tod nicht nur ein Geschäftsmodell die letzten 30 Jahre entwickelt, sondern darüber hinaus noch viel mehr gemacht. Wenn du von einer Unternehmensgruppe sprichst, aus unternehmerischer Sicht, was ist damit alles inkludiert?
Also es gibt zum einen natürlich das Unternehmen hauptsächlich, das die Spezialreinigung durchführt und auch da sind wir nicht nur im Leichenfundortbereich oder im Tatortbereich unterwegs, sondern haben uns auf viele, viele Kernthemen spezialisiert. Wir desinfizieren Massenverkehrsmittel, aber jetzt nicht nach Corona erst, sondern das eben schon seit über 25 Jahren und mit einer Expertise, dass wir zum Beispiel auch ein Forschungsvorhaben begleitet haben. Also unsere größten, die in dem Bereich Hygiene und eben Virologie in Deutschland platziert sind, sind gemeinsam mit uns in einem Forschungsprojekt gewesen. Ich darf das ruhig öffentlich sagen. Das ist das Robert-Koch-Institut gewesen und das Friedrich-Löffler-Institut. Das ist so für die Veterinärmedizin eben das Pendant. Und da hat man sich Gedanken gemacht, was ist denn, wenn mal wirklich ein großes Problem in dieser Globalisierung und eben Massenverkehrsmitteln, jetzt hat jeder ja gerade mit der Pandemie seine persönlichen Erfahrungen, Ängste oder eben Widersprüche erlebt, die aber wirklich und dieses Virus X vielleicht mal für die Bevölkerung, für uns alle auf dem Planeten zum größeren Problem werden könnte, vielleicht dann doch irgendwie so ein Worst-Case-Szenario und Notfallplan braucht. Und da haben wir zum Beispiel dran gearbeitet. Aber weil du gesagt hast, Unternehmensgruppe, was machen wir noch? Also ich habe eine eigene Werbeagentur mit meinem lieben Freund und Geschäftspartner Andro zusammen. Das heißt, alles, was in Marke ist, vermarkten wir. Der ist absoluter Social Media bzw. Internet-Guru, so würde ich es mal sagen. Kennt sich aus mit SEO, SEA, SEO und was ist jetzt das Neue mit GPT und Co. Also Alles das kann er aus dem FF und vieles, vieles mehr. Und ne, wir haben eine Sachverständigenfirma, weil ich halt festgestellt habe, weißt du, es waren auch manchmal so Quereinstiege. Gib dir ein Beispiel. Ich hatte einen Kunden, der sagt, pass auf, Hengel, ich weiß, Sie haben einen ABC-Schein. Atomic, Biologic and Chemical. ABC-Dekontaminierung. Wir haben ein Fass gefunden, da wissen wir nicht, was drin ist. Wir würden ganz gerne, dass Sie das Fass und den Raum, das ist eine alte Industrieanlage, dekontaminieren. Dafür brauchen wir aber zur Gefährdungsbeurteilung vorher ein Gutachten, damit Sie das dann fachgerecht dekontaminieren können. Den Sachverständigen dafür bestellen wir noch. Machen Sie uns doch schon mal ein Angebot, was sowas in etwa kostet. Mhm. Ich so, naja gut, okay, Expertise haben wir, Fahrzeuge, alles das haben wir uns ja erarbeitet. Kam es nicht zum Auftrag. Ich fasse nach, ne? Angebot schreibt man, nachfassen. Nee, wer nicht nachfasst, begeht Körperverletzung am Kunden, ist immer mein Lieblingsspruch. Hab nachgefasst und hab gesagt, wollt mal freundlich hören, ist da irgendwas noch, was ich dazu beitragen kann, dass es zur Beauftragung kommt, sagt, ja, also Ihr Angebot, das ist durchgewunken. Machen wir. Wir haben keinen Gutachter gefunden, der das begleiten kann. So, und das war ein sehr, sehr großer Auftrag, weil aus dem einen Fass, habe ich jetzt nicht komplettiert, sind dann auf einmal 20 Fässer geworden, dann war es auch nicht irgendwie nur so ein Raum, sondern es war eben ein ehemaliges Industriegebäude mit einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern und mehr und Außengelände noch und da war noch was und da war noch was und da noch was. Es war wirklich auch ein schöner, großer Auftrag, ein riesengroßer Auftrag für uns. Und ich dachte mir noch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, was habe ich gemacht? Ich habe dann angefangen zu suchen nach einem Sachverständigen und habe, wie die auch, keinen gefunden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt wird mir doch der Auftrag nicht verloren gehen, nur weil in Deutschland diese Gutachterbranche, also entweder hatten sie keine Zeit, ein Jahr Vorlauf, das mache ich nicht, ja, was ist denn da in dem Fass drin? Ja, dafür brauchen wir sie doch. Ja, nee, das müssen wir schon vorher mal eingrenzen. Wir machen nicht alles. Also weißt du, es gab ständig irgendwelche Dinge, die mich da dran gehindert haben, einen Sachverständigen bestellen zu können, der praktisch das Ganze dann ergänzt um diese Gefährdungsbeurteilung. Ergebnis war, ich habe im Ausland gesucht. Ergebnis war, ich habe dann auch welche gefunden, die das gemacht haben. Ne? Europäische Union, gar kein Problem, wir kommen aus dem Elsass. Jemand war dann einer dabei, ich wohne im Elsass, habe aber in Deutschland ein Geschäft, habe da ein Geschäft, da ein Geschäft und würde den Preis aufrufen. Da bin ich dann hingegangen, habe mir gesagt, naja, jetzt habe ich mir die ganze Mühe gemacht, es hat ja auch richtig Arbeit gekostet. Da müssen wir natürlich auf das Gutachten nochmal was draufschlagen. Ist ja logisch, ja, ich bringe den ja mit ein. Und da habe ich mir gedacht, naja, also der Aufwand war ja schon erheblich, weil der fährt dahin, macht da ein Ding. Ich habe den auch gefragt, der reist an, ja, das ist jetzt nicht so weit weg gewesen. Wie lange brauchen Sie da vor Ort? Ja, eine Stunde. Okay, alles klar, Laborauswertung, ja, dauert nochmal eine Woche ungefähr. Das und das wird alles gemacht. Labor, der hat mir auch alles offengelegt, kostet so und so viel. War also auch recht günstig eigentlich. Dann habe ich den Preis für meinen Aufwand, der erheblich war, ich hatte eine Woche Recherche, wir haben mit mehreren Leuten, Teams ständig irgendwo, also ein Riesenaufwand zeitlich, waren wir mit 40 Stunden da bis zum Abschluss und zu diesem Auffinden dieses Gutachters betätigt. Dann schlagen wir das Dreifache drauf, weil das muss irgendwie bezahlt werden, was ich auch legitim finde. Hab das dann auch angesagt, hab gesagt, passen Sie auf, unseren Aufwand der Recherche, ich habe einen Gutachter gefunden, wir können es über uns abrechnen, passt Ihnen das. Schlagen Sie es bitte einfach aufs Angebot drauf, Auftrag draus geworden. Was daraus entstanden ist, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, ist dann, dass ich verstanden habe, es gibt einfach für gewisse Dinge
ein Defizit.
Ein Defizit und dementsprechend haben wir eine Gutachterfirma aufgemacht.
Geil. Problem erkannt.
Genau. So.
Problem gelöst.
Und daraus resultieren aus der Gutachterfirma kamen wieder Anfragen, die hätte ich für die Spezialreinigung gar nicht in den Fokus gehabt und habe die Spezialreinigung hinten nachgeschoben. Also dann wurden
das
dann nur noch Gutachten.
Das andere ergänzen.
Und so haben sich verschiedene Geschäftsmodelle zu verschiedenen GmbHs entwickelt. Unter anderem gibt es aber auch Herzensprojekte. Hab ja gesagt, ich habe ein bisschen schwierigen Start in meiner Kindheit selbst provoziert. Das Leben hat mir so ein bisschen vielleicht da auch einen Wink zugegeben. Gab es einen lieben Freund, der mich heute auch mit einer Firma in einem Herzensprojekt unterstützt, begleitet, wir als Partner das performen. Und da geht es um frühkindliche Entwicklungsförderung und eben um Wertevermittlung rund um das Thema Mobbing. Also haben wir daraus eine Firma gemacht. Und was machen wir da? Wir gehen in Kindergärten und Schulen, wir coachen Menschen, die dann in dem Bereich selber die Ausbildung durchlaufen, sodass sie befähigt sind, mit dem eigenen Kurs in Schulen zu gehen und solche Sachen. Also nicht diese typische Coaching-Bubble, sondern es ist ein echtes Herzensprojekt.
Dein Kunde ist in dem Fall dann zum Beispiel jetzt der Erzieher und der Lehrer und der Kindergärtner.
Der Kindergarten.
Die Schule. Als Einrichtung?
Genau, als Einrichtung.
Und wer nimmt den Inhalt dann entgegen im Prinzip? Also wer ist so derjenige, der das aufsaugen sollte, was ihr sagt?
Die Kiddies.
Die Kiddies selber.
Die Kiddies.
Okay.
Und die Schüler.
Ja.
Und was wir auch machen manchmal, also ich meine auch im Lehrerzimmer, auch in so Kita-Einrichtungen, ne? Da arbeiten viele Menschen, unterschiedliche Meinungen. Sie haben aber ein gemeinsames Ziel, nämlich zum Beispiel die Lernförderung unserer Kinder oder
ja.
die ja, Entwicklungsförderung der ganz Kleinen. Und das machen wir auch, dass wir zum Beispiel da festgestellt haben, es gibt Defizite so in Gruppen. Da machen wir so Gruppentage, ne, wo die dann nochmal mit einer gewissen Performance auch noch andere Dinge sehen, außerhalb ihrer Tagesunternehmens- oder Geschäftsbubble,
ja.
Ne, Berufsbubble.
Es fällt mir da eine Sache dazu ein zum Thema Anti-Mobbing-Kampagne. Du hast ja eingangs vorhin auch gesagt, dass du ein von Grund auf eher impulsiver Mensch bist.
Ja.
Jetzt gibt es ja auch jemanden ganz Bekanntes in Deutschland, den Carsten Stahl, der ein Schreihals ist vor dem Herrn, der natürlich dafür bekannt ist, sehr impulsiv und sehr laut zu sein. Wie ist denn da eure Vorgehensweise, wenn ihr da in Kitas und Schulen geht? Macht ihr das eher laut und energisch oder seid ihr eher ruhig und behutsam?
Ja gut, ich kenne den Carsten jetzt auch nur auf Social Media und ich finde, weißt du, ganz ehrlich, jeder hat so seine eigene Art, der hat eine riesen Reichweite und der nutzt sie gut, weil das, was er macht, ist top und jeder muss ihn nicht mögen. Ich persönlich, ich mag seine Art sogar, weil weißt du, manchmal ist es einfach an der Stelle auch mal zu sagen, was Phase ist. Dieses ganze Geschwuppel um gewisse Dinge drumherum.
Ja, man muss diese einfach auch mal super woken Gesellschaft, ja, so niemanden zu nahe treten.
Ja, weißt du, und niemand darf mehr was sagen, du wirst sofort in irgendeine Schublade reingesteckt.
Oder gecancelt oder
was. Der Mensch, der hat was erlebt. Ich glaube auch, dass er für das, ich sag immer, wenn du laut bist und eben sehr stark auftrittst, dann muss er halt auch stark sein. Und ich glaube, das ist er alles.
Ja.
Und hat den Nacken auch, die Kritiker eben alle abzufangen.
Mhm.
Und ich finde das, wie gesagt, erstmal grundpositiv. Jeder, der in dieser Thematik sich platziert und qualifiziert ist, finde ich, hat dort auch Sprachrecht. Weil ganz ehrlich, das ist genauso, wie wenn du an der Bushaltestelle stehst, weißt, das gefällt dir zwar nicht, dass da gerade die Oma vielleicht schräg angequatscht wird und die Oma ist vielleicht, das ist jetzt so ein Thema der Zivilcourage, nimm mal die Kinder untereinander und da wird ein Kind gemobbt. Kann man sagen, er geht mich nichts an, das gab's schon immer und so weiter und so weiter. Die Frage ist natürlich, wie intensiv ist es geworden? Was für Werte haben die Kinder heute noch? Was sehen die heute in Social Media mehr? Und gehen mal heute nur über die Straße. Früher hat man sich ein bisschen, was weiß ich, wenn man sich uneinig war, auf die Backen gekloppt. Heute ist in 80% der Fälle, nachdem irgendwann irgendwo jemand nicht mehr weiterkommt, ein Messer im Spiel. Das hat sich alles gewandelt. Das hat sich ja verändert. Es hat sich intensiviert. Und wir treten anders auf, sehr wohl. Unser Programm heißt Handlungsfähig, Selbstbewusst und Stark. Es geht um das Thema Empathie zum Beispiel. Könnte man sagen, was hat das mit Mobbing zu tun? Ja, wenn du nie einen Perspektivwechsel für einen anderen einnehmen kannst. Meistens sind ja die Mobber diejenigen, die selber riesige Probleme haben. Versuch nur durch viel Uga Uga und durch Ich bin der Hahn im Korb, im Stall, andere Probleme, die sie in ihrem Umfeld haben, wo sie eben die Unterlegenen sind oder wo sie auch nie vom Leben eine Chance kriegen. Und ich will jetzt nicht hier für nur die Täter immer sprechen, aber wie gesagt, Perspektivwechsel, Empathie, dass die eben auch mal gesehen werden. Die Opfer gesehen werden. Alle anderen, die zugucken, gesehen werden. Wir sind in so einer Zuschauergesellschaft. Ja? Zivilcourage ist natürlich auch eine Sicherheitsfrage, aber im Grunde genommen, sich heute zum Opfer dazu zu stellen, das wirst du weniger erleben wie umgekehrt.
Ich hatte früher ein ganz großes Problem. Gerade in meiner so psychisch, würde ich jetzt mal sagen, herausforderndsten Zeit in meinem Leben. Und zwar durch diese Spirale, Depression, Panik und Angst, hatte ich ganz große Angst vor dem Tod.
Mhm.
Ich hatte sehr, sehr lange sehr große Angst vor dem Tod. Wie würdest du mir anhand deiner Erfahrung, die du die letzten 30 Jahre gesammelt hast, und ich stelle die Frage stellvertretend für alle anderen Menschen da draußen, weil ich glaube, ich bin nicht alleine gewesen, oder ich bin nicht mehr alleine, es gibt sicherlich viele Menschen da draußen, denen es so geht. Wie würdest du mir begegnen, wenn ich dir, wenn du merken würdest, so, ich liege dir am Herzen, sag mal, ich bin einer dieser Herzensmenschen, die du gerne um dich herum hast, von denen du gesprochen hast. Und du merkst, mit mir passiert irgendwas in der Zeit. So ein schleichender Prozess.
Dir geht's scheiße?
Mir geht's scheiße. Und irgendwann sprechen wir darüber und ich fasse den Mut zusammen und sag dir, Marcel, hör zu, ich habe gerade die und die Probleme, psychisch geht's mir schlecht, ich schlaf nicht gut, dies, das. Und daraus resultierend habe ich Angst zu sterben.
Sehr tiefes Thema. Und auf der Herfahrt haben wir uns über jemanden unterhalten, der gar nicht in meinem Inner Circle ist, den auch Andro kennt und der selber gerade Hilfe sucht, weil er in der Depression ist. Und das kann man sich ja immer sehr schlecht vorstellen für Menschen, die das nicht kennen oder die das nicht erkennen, dass es vielleicht sogar eine Depression ist, was mit dem Kopf da gerade passiert. Und weil ich glaube, dass, und da glaube ich wirklich ganz, ganz tief und intensiv dran, dass wir die Macher unseres Lebens sind, zu jedem Zeitpunkt, auch wenn wir so ein Krankheitsbild haben, ist, glaube ich, der größte und wichtigste Part, das wäre zum Beispiel jetzt in diesem Szenario, ich darf mich da gerade so reindenken, du bist im Down, dann würde ich erstmal mit dir, ich würde dir sehr viel Zeit verbringen, ich würde dir sehr viel Zeit schenken. Wenn man frei redet, dann ergibt sich da viel draus und man hat vielleicht sogar eine Erwartungshaltung oder man will nur, dass jemand zuhört. Also man will eine Erwartungshaltung zu einer Meinung haben, beziehungsweise hat eine Erwartungshaltung zu einer Meinung, weil man den anderen respektiert. Weil warum solltest du mich fragen, kannst du mir irgendwie helfen, weißt du? Und ich glaube, so offen, jetzt auch nochmal, die Wahrscheinlichkeit ist, außer du bist ein Therapeut, glaube ich, eher weniger, dass jemand auf dich zugeht. Ich glaube, das spürt man aber auch. Wenn es Menschen schlecht geht, dass die einen brauchen, dann ist, glaube ich, erstmal der Faktor Zeit ein ganz wichtiger. Zeit miteinander zu verbringen, warum? Verständnis zu haben, zuzuhören und gar nicht schulmeisterisch Lösungsansätze zu finden, sondern erstmal aufzubröseln, wo ist denn diese Abwärtsspirale? Ablenkung zu schaffen und vielleicht auch wieder versuchen, fröhliche Momente zu platzieren. Also bei allen Ängsten, gerade Existenzängste, bei allen Verlustängsten, die man hat, muss man gut, gut auf sich aufpassen. Habe ich heute noch extrem. Immer wieder, wenn ich zu Tatorten komme mit Gewalttaten, Schutzbefohlen, auch Frauen, die sich zum Beispiel nicht wehren konnten, Sexualstraftat mit tödlichem Ausgang, mit Körper, also mit schwersten Verletzungen, es spielt keine Rolle. Stelle ich mir schrecklich vor, schrecklich für die Opfer, schrecklich. Und ich kriege einen Hass den Tätern gegenüber. Da würde ich mir immer wünschen, im One-to-One eine Minute mit mir, sehr, sehr gerne, Attacke. Dann gucken wir einfach mal, wer den größeren Überlebensdrang hat, wer da wirklich der Dominantere ist. Weißt du, so spinnt man dann sich so, da kriege ich Hassgefühle, kriege ich da, fürchterlich. Und dann, und das ist immer so die Umkehr, werde ich auch wieder devot dem eigenen Leben gegenüber, weil ich dann merke, okay, pass mal auf, pass gut auf dich auf, dass sich das nicht auf dein Leben überträgt. Ich habe kleine Kinder. Wenn es abends dunkel wird und wir wohnen in der Nähe von einem Wald, dann mache ich mir schon Gedanken, dass selbst der 13-Jährige nicht Opfer von irgendetwas wird. Wäre für mich die schrecklichste Vorstellung. Meine Frau, die geht oft joggen. Wir hatten jahrelang, wie sie diesen Sport für sich wieder entdeckt hat, ne, habe ich immer wieder die Freude an diesem Sport genommen, weil ich selber ein Problem hatte mit den Dingen, die ich täglich in meinem Beruf gesehen habe. Und ganz ehrlich, es ist mir völlig egal. Ich habe einen guten Respekt vor meinem Leben. Deshalb bin ich natürlich auch im Bedacht auf Lebensschutz, Eigenschutz, manchmal vielleicht ängstlich. Die Frage ist ja immer nur, traut man sich trotzdem und kann man denn reagieren? Kann man es und kann man das abrufen? Angst zu haben ist ja nichts Schlimmes, ja was Urnatürliches. Und diese Ängste darfst du aber nicht übertragen auf das, was dein Lebensfilm dann gerade auszeichnet. Manchmal sage ich, du Mann, das kennst du auch, wir machen uns viel zu viel Gedanken über ungelegte Eier und das wird 5-mal im Kopf durchgespielt. Also ich hatte mal so ein völlig natürliches unternehmerisches Thema, ein Kunde, der etwas anders gesehen hat wie wir, wollte seine Leistung nicht bezahlen, so jetzt gehst du dann da vor Gericht und dann entscheidet der Richter in erster Instanz gegen mich. Ich war wie vom Kopf gestoßen. Erstmal nichts Schlimmes, zivilrechtliche Sache, okay. Unternehmerisch habe ich meine Leistung gebracht. Ich habe gesagt, was ist, wenn das jetzt zum Standardurteil wird? Das ist ja mein ganzes Geschäftsmodell in der Hinsicht. Also es ging um das Leistungsversprechen, Geruchsneutralität nach Leichenfund. Und dann hat der Richter mir einen Wink gegeben. Vorher hatte ich wochenlang nicht schlafen können. Das war ziemlich am Anfang meiner unternehmerischen Tätigkeit in dem Bereich. Habe ich, ach du meine Güte. Also wenn ich jetzt dann jedem eine Garantie geben muss und dann jedes Mal das Geld nicht bekomme, wenn ich das, was der Kunde erwartet, nicht erreiche, hat er gesagt, naja, wissen Sie, ich habe das soweit alles verstanden, Herr Engel, beim Urteil. Ich gebe Ihnen mal einen Rat. Ich bin Laie in dem Bereich, über was ich hier gerade urteile. Das haben wir Sachverständigen hinzugezogen. Ihr Kunde ist auch Laie. Klären Sie doch einfach den Kunden demnächst noch besser auf über die Möglichkeiten, die Sie haben und verabreden Sie diese Möglichkeiten ganz genau. Und das braucht nur ein Satz sein. Der eine Satz, der sagt, unter den gegebenen Voraussetzungen der besprochenen Maßnahme, die Sie dann umschreiben, Sie machen das, das und das, ist das und das Ergebnis zu erwarten. Das müssen noch keine 100% sein. Aber wenn Sie da drauf schreiben, Geruchsneutralität, bringe ich als Laie das damit in Verbindung, dass es danach nicht mehr nach Leiche riecht. Ich habe verstanden, dass das nicht ging, weil das in den Holzbalken eingezogen war, eines Fachwerkhauses, das
so viel wegschreiben kannst du gar nicht.
Nee, darfst du auch gar nicht.
Ja.
So, und darum ging es nämlich. Ne? Mhm. Und das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, immer eine Frage der Kommunikation. Da hat mir der Richter gezeigt, okay, ich muss mit den Kunden besser kommunizieren. Das Leben des Tatortreinigens hat mir gezeigt, ich muss mit mir besser kommunizieren, nicht über ungelegte Eiergedanken machen. Was hat mir das schlaflose Nächte bereitet, dieser Gerichtstermin? Ich habe gesagt, ach du Scheiße, ja, ich stehe nachher noch in der Presse und so weiter, völliger Schwachsinn, da war kein Mensch, ja. Und habe alles so, weißt du, und habe das auch gerne gemacht und habe gedacht, ich habe gut performt.
Nochmal zurück eingangs zu meiner Frage. Wenn ich Angst hätte vom Tod und ich würde ein Gespräch mit dir suchen, wäre deine Vorgehensweise, dass du mir Zeit schenken würdest?
Ja.
Aufmerksamkeit?
Ja.
Dich ehrlich mit mir beschäftigst, also ehrliches Interesse zeigst an meinem Wohlergehen? Weil wenn ich dich jetzt in meinem Umfeld hätte, dann wärst du irgendwie, wenn ich jetzt keinen Therapeuten gerade habe zur Hand, wärst du meine erste Wahl. Warum? Weil du täglich mit dem Tod konfrontiert bist seit 30 Jahren. Du hast ja auch irgendwo ein gewisses Gefühl entwickelt, so die letzten 30 Jahre zu dem Thema. Für mich wäre die logische Konsequenz, ich komme zu dir und spreche mich aus.
Hm.
Und deine Maßnahme wäre im Prinzip, mir Zeit zu schenken und zu sagen, hey, oder Mut zuzusprechen und zu gucken, woher kommt das Thema eigentlich? Weil eine Depression oder eine Angst oder Panik ist ja immer erstmal das Ergebnis von etwas, wo schon lange passiert ist.
Hm. Als Mensch, der auch schon übrigens, auch das schließe ich mal hier mit unserem Podcast ein, der sich selber schon mit dem eigenen Tod auseinandergesetzt hat.
Mhm.
Das heißt, ich hatte schon Glück. Mal hier eine Verletzung an der Halsschlagader. Da bin ich fast über die Wupper gegangen dabei. In der Konfrontation entstanden. Ist eine Geschichte, die möchte ich jetzt hier nicht erzählen. Aber ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich mir wirklich nach dem Sinn des Lebens gesehnt, den zu verstehen. Und habe in meinem Leben keinen Sinn mehr gesehen. Viele Probleme im Außen, verlorene Liebe und unheimlich viele Multiplikatoren von Problemen, die ich dachte, dass ich die nicht mehr in meinem Rucksack des Lebens mit mir tragen möchte, sondern den Rucksack einfach ablege und den Weg hiermit beende. Also diese Gedanken hatte ich auch schon. Deshalb kann ich mich, wenn du auf mich zukommen würdest, setzt das vielleicht erstmal voraus, glaube ich, gut auch in so ein Gefühl reinversetzen. Des eigenen Lebens müde zu sein. Und für mich würde das bedeuten, ich finde es immer schwierig, weißt du, wir sind in so einer Gesellschaft der Coaches. Jeder hat auf einmal irgendwie die krasseste Geschichte erlebt und meint deshalb, jedem etwas übers Leben erzählen zu können. Als Geschäftsmodell oder nicht als Geschäftsmodell. Mhm. Deshalb finde ich es immer vermessen zu sagen, ich könnte dir helfen. Nochmal, was ich dir schenken kann.
Vielleicht will ich keine Hilfe.
Genau. Zeit, Positivität und vielleicht findet man gemeinsam den Weg in einen Lebenssinn, der zu dem Zeitpunkt entweder nicht sichtbar oder komplett verloren gegangen ist, weil etwas weg ist.
Du hältst ja auch Vorträge. Habe ich ja vorhin auch schon eingangs gehört, da hatten wir es vom Thema Uhr. Zu welchem Thema?
Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es geht teilweise in diese Fachthemen, also war jetzt auf der AIDA, da ging es zum Beispiel bei der Crime and Sea, waren 5600 Menschen, das Ding war ausgebucht, der Hauptakteur war Sebastian Fitzek, ziemlich bekannter Autor, Philipp Fleitner war dabei und verschiedene andere, also war wirklich ein ganz, ganz tolles Event und da durfte ich dann als Tatortreiniger eben dazu beitragen, über meinen Beruf zu erzählen. Das mache ich dann sehr intensiv in so einer gepaarten Kombination aus Erlebtem, weil wir erleben auch schon wirklich krasse Dinger. Ja? Und natürlich verbildlich ist das Ganze auch mit Videos und Material. Oder, und das ist auch manchmal der Kontext, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Dem Tod ganz nah, das ist mein Kontext. Und tödliche Unternehmensentscheidungen zum Beispiel zu treffen. Was kann eine tödliche Unternehmensentscheidung sein? Kein Plan zu haben, kein Plan A, B, C. Manchmal in manchen Geschäftsmodellen braucht es den vielleicht. Eure Branche, die Immobilienbranche, habe ich mir wieder von Bekannten, die in diesem Bereich tätig sind, mal sagen lassen, hat einen unheimlichen Einbruch erfahren zu dem Zeitpunkt, wo die Zinsen wieder hochgegangen sind. Dann haben sich natürlich durch die Corona-Pandemie nicht nur die Baukosten erhöht, sondern ganz viele andere Faktoren. Personal umgeschichtet und so weiter. Also alle sind in der Branche beim Bauen und bei Immobilien eine Zeit lang zumindest, glaube ich, völlig zu Recht, auch mit Existenzängsten teilweise begleitet gewesen. Also viele kleine, die nicht vorgesorgt haben und die Lampe vielleicht auch ein bisschen zu hell brennen lassen haben, die haben auch echte Probleme gekriegt. Weil, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, so im Vorfeld, das ist super, wenn du erfolgreich bist. Und das Problem ist ja, bei solchen unternehmerischen Entscheidungen, blöd ist, wenn du deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst. Und woraus resultiert das aber meistens? Planungsfehler, Märkte nicht erkannt, Entscheidungen nicht getroffen, investiert in die richtigen Sachen. Und ich glaube, das trifft ja fürs Privatleben genauso zu. Ne? Also Unternehmen haben ja oftmals, wenn sie das nicht gut planen, wenn sie Sachen nicht erkennen, nicht ein Einnahme-, sondern ein Ausgabenproblem. Daran scheitert's. So. Und wenn das eben so alles zusammenkommt über solche Dinge in Verbindung mit dem Tod, in Verbindung mit meiner unternehmerischen Tätigkeit, spreche ich sehr illustrativ mit einzelnen Geschichten gerne auf der Bühne.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du denn?
Aktuell sind wir bei der Firmengruppe gesamt über 120.
Und bei der Tatortreinigung zum Beispiel jetzt, also speziell?
Angestellte sind es da im Moment gar nicht so viele, weil das Modell der Vermittlung ist für mich auch ein sehr, sehr schönes, kann ich auch sagen, woraus das herrührt. Bei der Pandemie hat sich vieles für viele neu ergeben. Karten wurden neu gemischt. Mhm. Was ich festgestellt habe, dass sich aber auch gerade die Medien und Informationsdienste sehr verändert haben. Es wird immer mehr thematisiert zu vergleichen. Wir haben ja auch das gehabt, vergleichende Gesellschaft. Und jetzt wird neuerdings, so oft habe ich das nie zuvor gesehen, zumindest in meiner Wahrnehmung, so sehr verglichen. Der hat mehr auf den Teller wie ich und warum? Ja? Jetzt sind sie gerade mal an den ganzen Automobilkonzernen und deren Mitarbeiter dran. Das haben die Gewerkschaften hart erstreikt. Ja, wenn es dem Unternehmen aus Fehlwirtschaft heraus oder aus Marktveränderungen heraus nicht mehr möglich ist, dann müssen sich alle Gedanken machen. Und jetzt nicht, dass ich das irgendwie, ich bin nicht der Arbeitnehmer und ich bin auch nicht das Unternehmen. Soll aber heißen, Vermittlungsthematiken haben sich dafür mich als Geschäftsmodell neu erschlossen, neu eröffnet. Weil
das heißt, du musst nicht jeden Auftrag selber durchführen, sondern du kannst Aufträge vermitteln.
Genau. Und die haben auch Bock drauf. Weißt du, die Leute, die gehen auch mit einem ganz anderen Elan manchmal dran. Also das Team, was ich habe, ist im Moment klein und fein. Mhm. Ja, roundabout 20 Leute, die aktiv draußen sind und rein theoretisch wir 20 Leichenfundorte pro Tag reinigen könnten, muss man sich auch mal eine Zahl überlegen, wenn das durchgetakte auf 365 Tage so wäre, wie viel das ist. So viele machen wir nicht. Aber es gibt einen saisonalen Bereich, da sind es schon sehr, sehr viele.
Es gibt einen saisonalen Bereich?
Ja. Leichenfundort reinigen ist ein saisonales Geschäft.
Okay, also ich weiß was von Sommer- und Winterreifen, das kann ich mir vorstellen, für Jahreszeiten. aber dass es eine Saison gibt, wo sich Leute mehr killen als sonst, also.
Nee, es ist anders.
Jetzt muss ich mich kurz abholen.
Ich erkläre es. Das Kopfkino ist ein ganz anderes. Also es ist einfach dadurch bedingt, dass du gewisse, zum Beispiel mit dem Tod verbundene Begleiterscheinungen, der Fäulnisprozess im Frühjahr, Sommer.
Ah, okay.
Durch Wärme,
jetzt,
UV, also Lichteinstrahlung.
Jetzt komm ich drauf.
In der Biologie der Nekrophagen ein Verstärker und diese Faktoren eben ein saisonales Thema sind. Und auch da olfaktorisch Luft, die eben warm ist, die Geruchsmoleküle besser übertragen kann wie kalte Luft. Das heißt, das kann genauso stinken in der Wohnung, aber im Außen ist es nicht so schlimm. Und es gibt ja ganz, ganz viele taffe Menschen, Hausmeister und auch Angehörige und so weiter, die reinigen Leichenfundorte einfach selber, ne? Ja, also auch gerade Tatorte, richtige Tatorte wird oft vom direkten Umfeld gereinigt, weil man will da keinen Fremden dran haben. Mhm. Man möchte vielleicht auch einen Abschluss finden. Manche Leute empfinden das als Trauerbewältigung, habe ich schon oft gehört. Ja, die wollen damit einen Abschluss finden. Also es gibt unterschiedliche Beweggründe, die dazu führen, dass ganz, ganz viele Leichenfundortreinigungen eben nicht von Experten, von darauf spezialisierten Unternehmen oder einzelnen Personen gereinigt werden. Aber, und jetzt kommt das Wichtige dabei, du kommst manchmal nicht drumherum, weil wenn der Fäulnisprozess vorangeschritten ist und Flüssigkeiten in ein Bauwerk einlaufen, dann geht es nicht mehr ohne einen invasiven Eingriff. Jetzt könnte man sagen, ja, brauchen wir ja nur ein Abrissunternehmen, der baut das alles zurück, alles guten Handwerker. Ja, aber wenn der Grundbaukörper, also Bodendeckenelemente, Holzelemente, tragende Elemente, tragende Wände, wenn die eben zusätzlich kontaminiert sind, dann brauchst du schon Expertise. Technisch, fachlich in der Umsetzung und passende Chemie. Weil du vorhin gefragt hast, Geschäftsmodell, haben eigene Chemie. Eigenen Chemiker, eigenes Labor haben wir zum Zeitpunkt X. Irgendwann habe ich das vor 25 Jahren mit Eigeninitiative Daniel Düsentrieb Genen zusammengemixt aus meinem ersten Fahrzeug, konnte ich mich dran erinnern, habe Problemkunden gehabt, die gesagt haben, naja, da war schon jemand und könnten Sie da nochmal gucken, es riecht noch unheimlich nach Tod. Ja gut, dann habe ich dann gesagt, pass auf, kann ich gerne probieren. Aber was hat denn der Kollege alles schon gemacht oder die Kollegin? Ja, kann ich Ihnen jetzt nicht alles so erklären und manchmal konnten sie es auch belegen, aber es ist völlig egal gewesen, ob belegt oder nicht. Habe ich dann immer mit den Kunden vereinbart, pass auf, machen wir folgendermaßen. Ich habe keine Ahnung, so Altbau, kann ich mich an einen Fall aktiv erinnern, Altbau, denkmalgeschützt mit Fachwerk.
Ja, wahrscheinlich und Parkettboden irgendwie so, ne?
Und diesen Lehmstrohwänden,
nennt
man das? Heißt das so, Lehmstrohwänden?
Ja.
So, Leichenflüssigkeit eingedrungen. Da durftest du nicht mal eigentlich was rückbauen.
Ja, wegen Denkmalschutz.
Genau. War übrigens hier im Stuttgarter Raum. Und ganz spannend war, da wurde sogar die Denkmalschutzbehörde mit eingebunden. Da hatte ich dann da einen Amtsvertreter, dann habe ich jemanden vom Ordnungsamt gehabt, dann habe ich den Eigentümer gehabt, dann hatte ich die Angehörigenfamilie, alle vier unterschiedliche Interessen.
Das war ja ein richtiger Stuhlkreis.
Ja, und Achtung, Leichenfund ganz krass, Stuhlkreis, oberstes Stockwerk, Dachgeschoss, gestorben, Wochen, Monate lang gelegen, Dach, Fenster auf, Wetterseite reingeregnet, die Leichenverwesungsflüssigkeit sich bis in den Keller, unten in den Gewölbe, so ein Gewölbeaufbau, so eine Steinmauer, so eine dicke, fette, ja. Also ein Riesenakt. Und der Kunde, der hat angerufen, hat gesagt, ja, ich hatte schon jemanden da, der hat so die Oberfläche ein bisschen gereinigt, ist danach wieder gefahren. Also ich bin da vor Ort gekommen, ich konnte überhaupt nicht erkennen, dass der irgendwas gereinigt hat. Und dann habe ich gesagt, naja, also pass mal auf, ich könnte das gerne probieren. Ja, aber da ist auch noch die Denkmalschutzbehörde. Ah gut, okay, und dann haben wir das alles, Stuhlkreis, sehr schön, weil die kamen alle vor Ort. Und dann habe ich ein KVA gemacht und habe dann gemerkt, okay, da brauchst du echt Expertise und habe mit dem Kunden Folgendes vereinbart. Weil das war echt auch kostenintensiv. Ich kann ruhig eine Zahl nennen, also ich mache da auch gar keinen Hehl drum. Es waren am Ende für meine Leistung ohne Instandsetzungsarbeiten 45.000 Euro.
Wie viel Zeit hast du gebraucht dafür?
Wochen.
Wenn ich also das jetzt in Relation setze mit der Zeit und du bist
mehrere Anfahrten, ich kam ja damals auch immer noch aus Frankfurt, mehrere Anfahrten und so weiter. Ich habe das alles so kalkuliert auf eine gewisse Stundenanzahl, habe dann gesagt, wir werden mehrere Behandlungen brauchen, weil, weißt du, wenn du so Materialien nicht rückbauen darfst, dann willst du sie entfetten als Beispiel. Leichenflüssigkeit ist ja auch fettbelastet. Wie entfettest du sowas? Dann habe ich mir überlegt, okay, das kann wie so ein Filterprinzip wirken, aber das spülst du halt nicht einmal aus, sonst wird die Wand instabil. Wenn du die zu feucht machst, dann läuft dir, dann weißt du, wie so bei so einem unterspülten Hang haut's dir nachher die ganze Wand weg. Ja? Und bei den Holzbalken, da habe ich mit einem Injektionsverfahren gearbeitet, das kam eigentlich aus der Schädlingsbekämpfung, aus dem Holzschutzsegment. Und habe ein Gerät völlig entfremdet und habe dem Kunden gesagt, pass auf, ich mache das zum ersten Mal. Wir machen einen Deal. Wenn es nichts wird, brauchen Sie nichts bezahlen. Aber wenn es was wird, ist das mein Preis. Und dazu hat er abgenickt. Die Behörde, den habe ich den Faktor, dass ich es noch nie gemacht habe, einfach weggelassen und habe gesagt, wir machen das so, ist das okay? Hört sich gut an. Habe ich so, naja, spricht ja auch viel Erfahrung raus aus dem Thema. Und dann haben wir das mehr oder weniger genauso hinbekommen. Ja.
Wo siehst du dich eigentlich so in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also ich habe ja auch gesehen, du verkaufst so Kurse auf deiner Webseite. Bist du so, nimmst du so eine Rolle ein, dass du sagst, hey, du willst weitere Tatortreiniger vielleicht ausbilden? Ne? Willst du das Thema ein bisschen forcieren? Weil der Tod ist ja Teil unseres Lebens. Mhm. Und es sterben jeden Tag Menschen. Und es ist ja auch um einen Bedarf da, dass Tatorte gereinigt werden.
Mhm. Nee, also ja, absolut. Diese Kurse gibt es. Die wollen wir aber jetzt nicht groß als Produkt nehmen. Mhm. Was wir sehr gut können, ist Chemie. Mhm. Was du dafür wissen musst, ist einfach Expertise. Das setzt den Kurs voraus. Was ich festgestellt habe, mein Wissen, ich weiß nicht, wie viel Male ich es in den letzten 30 Jahren anderen Menschen beibringen durfte, nämlich all denen, die bei mir arbeiten. Oder ich habe mittlerweile auch Ausbilder, 3 Stück, die dann andere wiederum ausbilden. Wir werden nächstes Jahr wieder noch mal ein bisschen die Sache größer machen. Haben da so unsere Wachstumsphase. Ich habe zwar gesagt, vermitteln ist auch ein Thema, aber wir haben jetzt zum Beispiel in Berlin machen wir wieder eine Filiale auf und so weiter und so weiter. Da gibt es einfach gewisse Arrangements mit großen Kunden, die auch wieder Lust haben und die das auch bereit sind durchzuführen. Und wir gehen das Wagnis nochmal mit einer Kombination aus Angestellten und eben Lizenzpartnern, die einfach mit unserer Chemie, mit unseren
Vorgehensweise,
Prozessen die gleiche Qualität, die wir verkauft haben, dann auch vor Ort umsetzen. Das ist so der Plan. Das Ganze im internationalen Kontext. Also Amerika ist so der nächste Step. Da waren wir auch schon mal. Wir waren auch schon in Frankreich. Haben wir alles wieder zurückgeschraubt. Hatte verschiedene private Gründe auch. Ich wollte mich da nochmal ein bisschen zurücknehmen. Und kann aber sagen, das ist gar nicht so mein, das sind ja alles Sachen, die laufen. Da will ich mich auch gar nicht drauf fokussieren. Wenn ich mich unternehmerisch einfach nochmal weiterentwickeln möchte, gibt es da so 2 Sachen, die mir echt am Herzen liegen. Also A, KI-Thema, Einsamkeitsthema in unterschiedliche Richtungen und Ausprägungen. Da werde ich nochmal Zeit investieren, habe ich Lust drauf, weil ich glaube, das löst auch gewisse Probleme in verschiedener Richtung. Aber der größte Fokus ist mir eigentlich so dieses Achtsamkeitsthema. Weißt du warum? Ich bin manchmal auch sehr von der Kanzel predigend, erwisch mich dann selber mit einem kleinen Fingerklopfer. Naja, den anderen, die motivierst du bei dir im Unternehmen und so weiter. Musst aber selber mal wieder ein bisschen so dich persönlich auch ernst nehmen. Nämlich gerade dann, du hast vorhin von 16-Stunden-Tagen gesprochen, wenn das Überhand nimmt. Wenn die Wichtigkeit im Unternehmenskontext mir so viel zurückgibt, dass das andere in einem totalen Missverhältnis steht. Und da ich weiß, dass wir uns biochemisch uns super gut beeinflussen können, möchte ich da, da sind wir gerade dran, Vitalpoint eröffnen, so ein Tryout. Da geht es so ein bisschen um Kryo und da möchte ich eigentlich so eine Gesundheitskette draus machen. Das wird unser Fokus sein in 26, das internationale Geschäftsmodell mit dem Tatortreinigen und vor allen Dingen mein Herzensprojekt ausgemobbt. Und das sind, glaube ich, schon alles,
also langweilig wird's ja nicht,
wochenfüllende Themen. Also da langt eine 40-Stunden-Woche nicht.
Eine letzte Frage habe ich, und dann sind wir auch schon durch mit der Folge, die sehr spannend war, ist, stell dir vor, du stehst heute, so wie du jetzt da sitzt, wie alt bist du jetzt?
52.
Du stehst heute mit deinen 52 Jahren vor deinem 16-jährigen Ich von damals, von dem du eingangs gesprochen hast, der dieser Hitzkopf war, mit dem Kopf durch die Wand und die Welt erobern wollte und Querschläger und keine Ahnung. Was würdest du diesem 16-jährigen Ich von damals heute mit 52 Jahren sagen?
Dass viele Sachen, die mir von außen zugetragen wurden, sich auch bestätigen werden. Damit ist konkret gemeint, weißt du, alles hat seine Zeit. Alles hat auch seine richtige Zeit. Dass ich damals so war, hat zu dem geführt, wer ich heute bin. Und das Leben, wie es damals war, war für mich genau das Richtige, genauso wie das es heute ist. Was ich für mich damals nicht begriffen habe, dass diese Dinge, zum Beispiel, wenn dir Menschen gesagt haben, du weißt so, mit dem und dem Problem wird die Welt für dich nicht untergehen. Und diese Sachen ich so groß gemacht habe, so unvorstellbar groß, dass sie so viel Energie und Lebenszeit gefressen haben, dass ich da manchmal mir wünschen würde, das wäre anders gewesen. Weil wie schön wäre es gewesen, man hätte das für was anderes Schönes nutzen können. Also sich einen Kopf zu machen, richtigen guten Plan zu haben, das ist wichtig, aber nicht in die falsche Richtung denken. Und für mich war damals jeder Mentor, der, auf den ich gehört habe, eigentlich nur die Chance, etwas zu hören, aber nicht zu realisieren und vor allen Dingen nicht zu verinnerlichen. Und da habe ich gemerkt, okay, alles klar, es gibt nach jeder Krise im Leben im Idealfall, außer es ist deine letzte, auch wieder ein Bergauf. Es gibt nach jedem, und das ist ja das, was wir am meisten im Fokus haben, ne? Positive Kommentar, schön hier, was weiß ich, jetzt auch in deinem Podcast. Du liest sie vielleicht oder liest sie vielleicht nicht. Also man nimmt ja die alle Danken mit, die positiv kommentieren. Und es ist dann der eine im Zweifelsfall, der einem alles versaut. Das will derjenige ja auch. Deshalb kommentiert er das ja scheiße. Hat Recht oder Unrecht in seiner Welt zumindest. Könnte man sich die Frage stellen, wer hat nach deiner Meinung gefragt? Aber das Thema hatten wir auch schon. Wenn du öffentlich bist, dann ist es halt so, jeder glaubt da, dich zu kennen und zu wissen, dass er sich ein Urteil darüber bilden möchte. Wichtig ist, und das ist heute für mich die Erkenntnis von heute zu früher, ich würde meinem 16. heute sagen, mach dir keine Gedanken darüber, weil es ist scheißegal, was die Leute über dich denken. Du lebst im Hier und Jetzt, verbringst deine Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind, und nur die haben das Recht und auch die Macht, mit dir in deiner Welt etwas zu bewirken.
Klingt vernünftig. Marcel, danke, dass du da warst, dass du mein Gast warst, dass du extra hergefahren bist heute und mit deiner Entourage den Weg auf dich genommen hast. War eine sehr spannende Folge. Was mir besonders wichtig ist in meinem Podcast-Format, ist es nicht nur über die schönen Seiten des Lebens zu sprechen und über Erfolg, sondern auch über die Schattenseiten des Lebens, weil wir haben es vorher mal kurz gehabt, zwischendurch mal, das eine schließt das andere leider nicht aus.
Ja.
Und ist Teil dafür, wir leben oftmals in einer Gesellschaft, wo vermeintlich gerade auf Social Media immer nur alles gezeigt wird, wie Friede, Freude, Eierkuchen alles ist. Aber es ist nun mal nicht so. Und du hast heute natürlich alleine mit deinem Job und mit deinen Begegnungen mit dem Tod gezeigt, was daraus resultieren kann, was ist wichtig im Leben, was rückt so in den Hintergrund, was ist eher unwichtig, was nimmst du mit? Und vor allem hast du viele Punkte, glaube ich, auch erwähnt, die so draußen für die Zuschauer und Zuhörer ganz wichtig sind, die vielleicht auch so vor der einen oder anderen schwierigen Entscheidung im Leben stehen, wie sie damit umgehen sollen.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Und ich habe dich ja auch das erste Mal jetzt hier live und in Farbe gesehen. Eine sehr schätzenswerte und für mich wichtige Begegnung, die mir in Erinnerung bleiben wird, mein Lieber.
Vielen Dank für das Kompliment. Damit können wir dann auch schließen. Perfekt.